Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Heute geht's im Content Kompass um Content und Erfolgsmessung. Auch unter dem Begriff Content Measurement unterwegs. Und wir haben dazu den tollen Moderator Olaf Kopp mit dabei und den Alexander Holl und den Kai Spriesersbach im Anschluss an die Links.
Und den wundervollen Gidon Wagner
und
natürlich.
Wir finden es. Genau. Und wir finden es wundervoll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir legen los mit den Links und da gleich mit einer Frage an euch. Es gab nämlich kritische Stimmen, die gesagt haben, es langweilt uns so ein bisschen, dass wir immer warten müssen, bis das Interview losgeht. Diese Links spart ihr euch doch in Zukunft vom Interview. Wir finden das eigentlich ganz toll, weil es ist so ein bisschen unsere Plattform, um einfach zu besprechen, was uns beschäftigt. Und wir glauben, dass auch viele von euch das mögen. Schreibt uns bitte in die Kommentare, ob ihr das weiterhin haben wollt, die Links. Link-Vorspiel, wo Olaf und ich eben unsere Links diskutieren, ein bisschen auspacken, oder ob ihr gleich zum Interview wollt. Das würde uns weiterhelfen und euch auch, weil ihr kriegt dann das, was ihr haben möchtet. Das wäre ganz, ganz großartig in eigener Sache hier gestartet. Olaf, geht's dir gut? Du hast
genau. Okay. Mir geht's gut, ja. Ich starte mal mit meinen Links. Der erste Link, YouTube, ein YouTube-Link, und zwar hat mich die Kerstin Hoffmann, die ja auch öfters zu Gast hier bei uns war, eingeladen zu ihrer Lage der Kommunikations Facebook Live Sendung, und transferiert sie dann quasi auch immer auf YouTube, und da hat sie mich gefragt, ob ich Rede und Antwort zum Thema, wie man Inhalte für Suchmaschinen sinnvoll neu ordnet, etwas beiträgt. Und wir haben im Nachhinein ein bisschen Kritik von dem guten Kai Kratz bekommen, dass Inhalt ja nicht nur für Suchmaschinen erstellt werden sollten etc., aber wenn man diesen Livecast oder der jetzt auf YouTube ja auch anzugucken ist, sich mal anhört, geht es eigentlich sehr stark um Nutzerzentrierung, Customer Journey und auch natürlich um Suchmaschinen als Distributionskanal. Aber wenn sowas euch interessiert, wie ihr Inhalte strukturiert, ordnet und in einer Informationsstruktur eurer Website verortet, dann schaut euch das ruhig mal an.
Ich höre das total oft aus der Richtung Karl Kratz. Ja, es geht ja so nach dem Motto, Google ist doch eh, also irgendwie darfst du nicht von Google abhängig machen oder so. Ich habe ja meinen Blog herzbiskopf.de und da blogge ich, verdiene ja keine Kohle damit, mit dem Ding vielleicht 30 Euro im Monat. Und ich habe einfach geblockt. Ich habe geschaut, was wollen Leute wissen. Da habe ich natürlich Google dafür benutzt, Google Suggest. Und jetzt stehe ich da mit ein paar hundert Leuten, die jeden Tag über Google kommen. Und ich bin mega dankbar für den Google-Traffic. Mhm. Und ich finde es echt ein Witz, sich ständig irgendwie einzureden. Das ist nicht gut genug, dass ich Google-Traffic habe. Ich brauche noch woher denn? Von Amazon? Oder von woher soll ich denn Google-Traffic haben? Was gibt's denn? Da gab es dieses bekloppte Wort, alternative Suchsysteme. Die Leute suchen halt über Google. Und wenn ich nicht irgendwie megamäßig, wenn ich nicht einen Euro pro Klick bei Facebook zahlen will, brauche ich das halt. Also nur kurz an der Stelle mal gerandet. Ich finde Google Traffic total geil. Ich liebe Google Traffic. Ich liebe ihn. Es ist eine Investition. Du kannst du ja mit SEM Deutschland sagen, die ist ja auch so viel wert, weil du so ein gutes Standing bei Google hast, nehme ich mal an.
Oder? Richtig. Man muss halt gucken, ist immer eine Positionierungsfrage. Karl versucht sich natürlich auch darüber zu. Ich möchte gar nicht über andere Personen groß, wenn sie Karl selber nicht antworten
aber
können.
Aber es geht darum.
Darüber reden. Aber Karl benutzt es halt als Positionierung und er hat ja auch nicht ganz Unrecht. Man sollte schon darauf achten, mit Blick auf die Zukunft, dass man sich unabhängig von bestimmten Monopolen hält.
Ja, klar.
Etc. Ja, aber derzeit ist nun mal, in bestimmten Customer Journey Phasen ist Google halt Traffic Lieferant Nummer 1 und das kann man nicht ausblenden so. Und deswegen ist es wichtig als Distributionskanal, wenn man Pull-Content hat, dann ist Google die Nummer 1.
Ich finde den Hinweis ja auch hilfreich. Sorry, Ich finde den Hinweis ja auch hilfreich bis dahin, dass ich meinen Text nicht auf Google optimiere, was ja eh irgendwie 2010 Wissen ist, irgendwie mit Keywords oder was heißt ich, Keyworddichte. Das finde ich ja gut, dass man sagt, der soll auch außerhalb von Google funktionieren. Mein Content funktioniert außerhalb von Google, aber er funktioniert halt über Google mega gut. So, also genau. Deswegen, und dann denke ich mir, warum soll ich mir jetzt ein schlechtes Gewissen einreden lassen, dass ich so viel Google-Traffic habe? Es bringt mir halt einfach megamäßig was. Und die Leute sollen halt kommen, über welchen Kanal sie wollen. So, das kommt mir
genau. Punkt. Ja. Dann habe ich einen Beitrag bei haufe.de. Ich beschäftige mich also mein Nerd-Thema ist so ein bisschen SEO. Und dann habe ich noch meine Welt als Führungskraft, wo es so um Leadership und so Geschichten geht, um Marken, digitaler Markenaufbau und solche Geschichten. Und ich fand hier bei Haufe einen Beitrag, auch das noch, die Führungskraft als Marke, die einfach nochmal hervorstellt, wie wichtig es ist, dass man als Führungskraft, als Geschäftsführer sehr entscheidend ist dafür oder entscheidend sein kann dafür, wie eine Marke, also das eigene Unternehmen am Markt wahrgenommen wird. Und deswegen finde ich diesen Beitrag einfach super, weil da ganz viele Sachen angesprochen werden. Auch worin besteht die Leadership-Brand zum Beispiel, eine Frage gestellt wird. Und da geht es ganz stark um auch so Sachen wie Fragen wie, wer bin ich, wofür stehe ich, wie führe ich mich und andere? Und auch, dass das Thema Selbstführung eigentlich an Nummer 1 steht, um andere führen zu können. Finde ich wahnsinnig spannendes Thema, mit dem ich mich auch gerne beschäftige. Deswegen dieser Hinweis auf diesen Beitrag.
Cool.
Dann habe ich wieder, wo wir zur Überleitung sind, Nerd-Thema SEO, mein Lieblingsthema Entitäten seit 6 Jahren, semantische SEO, habe ich, glaube ich, einen meiner besten Beiträge für mich zumindest seit langem geschrieben, sehr viel Recherche investiert, noch Unterstützung dazu geholt, wenn es um dass auch die Coder unter uns haben, wie sie Sachen aufgrund bestehender Machine Learning Frameworks irgendwie Sachen selber programmieren können in Richtung Semantik und Entitäten. Einfach der Verweis darauf. Ist nicht einfache Kost, aber sehr tief recherchiert. Ich glaube, sowas in der Form, da geht es um die unstrukturiertes, das Data Mining von, wie es Google eventuell macht, aus unstrukturierten Informationen. Das wird eine Sache für die Zukunft sein, die ganz wichtig auch für den Knowledge Graph sein wird. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Einfach mal reingucken und keine Angst davor haben, wenn es mal ein bisschen trockener und härter wird.
Trocken und hart.
Trocken und
hart. Olaf Kopp, trocken und hart.
Und als letzten meiner Links verweise ich mal wieder auf einen Xing. Artikel aus dem Xing Insider-Artikeln, die wir ja auch schon mal die Kollegin hier hatten, die dafür verantwortlich sich zeichnet. Da bin ich auf einen Artikel gestoßen, Wikipedia auf Speed. Das klingt erstmal
trocken und hart.
Sehr, Wikipedia auf Speed, habe ich gedacht. Und es geht um Newsletter-Inhalte. Und dort wären halt wirklich holistische Newsletter-Inhalte im Endeffekt mal so in den Fokus gerückt, dass man quasi gar nicht mehr aus einem Newsletter auf eine Website verlinkt, sondern dass man einen holistischen Content, ganzheitlichen, sehr ausführlichen Content im Newsletter selber schreibt.
Cool.
Und den nimmt und gar nicht mehr die Website nimmt, sondern das Newsletter als Format und nicht den Newsletter als Kanal, sage ich jetzt mal. Fand ich auch wahnsinnig spannend, da mal was drüber zu lesen. Mhm. So machen wohl manche schon ganz erfolgreich. Ist mal eine neue Sichtweise auf das Thema Newsletter.
Hat den Artikel jemand aus dem Office 365-Team geschrieben?
Nein.
Scope Content AG.
Der kommt Dr. Peter Hogenkamp.
Okay, das ist wohl eine Beratungsfirma, oder?
Ja, wird auf jeden Fall irgendwas Agenturdienstleistungsmäßiges sein. Ja. Natürlich macht er Werbung für seine eigenen Dienstleistungen, aber ist okay.
Hätte ja sein können, dass das jemand ist, der halt eben E-Mail-Software vertickt und der sagt, wozu brauchen wir denn eine Website? Wir brauchen nur einen E-Mail-Client, aber ist nicht so.
Klingt so, als ob sie Content produzieren, ne? So
ja.
Scope Content AG.
Coole Idee.
Ja, ja
klar. Mhm. Super. Das kommt auch dann nicht in Spam, wenn das richtig schöner Content ist, nicht nur angeteasert. Also könnte ich mir vorstellen, dass
das. Ja, bindet halt vor allen Dingen. Bindet, ne? Die Leute haben Bock, das vielleicht auch zu lesen.
Ja, stimmt. Cool. Du hast ja gesagt, du hast was für SEO-Nerds. Ich habe was für jeden, glaube ich. Vielleicht auch eher nicht für SEO-Nerds. Ich finde, es ist unglaublich viel SEO-Halbwissen immer noch unterwegs. Fängt an bei Keyworddichte, hört auf bei ich arbeite mit Google zusammen, dass Leute sowas immer noch Leuten verzapfen können. Und es gibt jetzt dann wohl eine eigene YouTube-Serie von Google, von irgendwie so Webmaster Central mäßig, wo sie Mythen über Google-Mythen, SEO-Mythen aufklären. Ja, geil.
Aufklären wollen. Also war der Teaser bisher, ne?
Sie wollen. Sie werden, so wie ich Google kenne, werden sie es auch. Ja. Also, außer es wird so ein Projekt wie Google Plus, aber sie wollen halt mehr für ihr eigenes Content-Marketing tun, finde ich. Ich meine, Google hat immer auch so verschiedene Gründe, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Vielleicht auch wieder so politische Gründe, dass sie irgendwie Webmaster in irgendeine bestimmte Richtung beraten wollen. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass Google sein Content-Marketing da oder wie man es auch immer nennen möchte, PR, hingehend macht und eben so ein spannendes Format mit SEO-Mythen aufräumt. Finde ich cool.
Also wenn man sich die Teaser anguckt, es wird sehr viel um Technik gehen auf jeden Fall. Ja. Es wird weniger um Ranking-Faktoren gehen, sondern viel um Crawling und Indexierung, so wie der Teaser zumindest vermuten lässt.
Ja, da war auch irgendwas mit, ich habe es jetzt vergessen. Okay. Jeder sollte sich mal den Teaser anschauen, der es noch nicht gesehen hat. Wir packen den in die Shownotes. Dann habe ich auf onlinemarketing.de einen Artikel gesehen über User-Generated Content und wie wir User-Generated Content effektiv einsetzen. Den fand ich ganz cool. Dazu habe ich mir dann aber gedacht, ja, okay, Moment, aber es gibt, weil es wird halt immer sehr, sehr stark in dieser Social-Ecke dargestellt. Mhm. User-generated Content immer mit, du musst die Leute dazu bringen, Hashtags zu benutzen, dann irgendwas zu schreiben, so nach dem Motto. Und ich denke mir, es muss doch viel mehr Möglichkeiten geben, User-generated Content im Marketing, vor allem im Content-Marketing einzusetzen. Mhm. Ich habe mich dann an unser Fotomagazin erinnert, das wir mal vor 10 Jahren gemacht haben, ein paar Leute und ich. Da ging es eben um DSLR-Fotografie. Ich wollte eigentlich nur zu Einsteiger-DSLR ranken, habe Einsteiger-DSLR.de registriert.
Und daraus wurde da dann hast du immer noch eine E-Mail-Adresse.
Ja, Google-Mail, ja. Mail.com, genau.
Nein, du nennst sie auch noch.
Scheiße! Oh, das muss ich piepen. Okay, das muss ich piepen. Okay. Und ja, ich bin Ifling. Ich komme hier aus München, aus dem Dorf. Und wir hatten dann irgendwann, es war so cool, es war so geil, wir haben dann leider mit zu viel Blödsinns Linkbuilding uns das Projekt kaputt gemacht, aber es war so cool, wir hatten zum Schluss einen Fotowettbewerb, da haben Leute auch Fotos eingesendet und wir haben einmal pro Woche das Picture of the Week gekürt und es war so geil. Hat unser Autor, der Thomas, ist auch Fotograf, hat gesagt, warum er das Foto ausgewählt hat, was der Fotograf gut gemacht hat, was er schlecht gemacht hat. Und das war so eine coole Form von User-Generated Content. Und das haben die Leute sich angeschaut und sich beworben. Und so Sachen, die sind auch User. Ich muss nicht immer mit irgendeinem Hashtag und was weiß ich, User-Generated Content einsammeln. Ich kann das auch bei mir auf der Webseite. Wir hatten ja auch das Rheinberg-Ticket verlost und haben die Leute gebeten, also euch, die ihr gerade zuhört, uns Themenwünsche zu geben. Der beste Themenvorschlag gewinnt. Da haben wir super Themenvorschläge bekommen. Also das mal als Anregung, da ein bisschen drüber hinaus zu denken. Eure User können ganz tolle Inhalte generieren und ihr könnt richtig viel über eure User lernen mit diesem user-generierten Content. Und dann noch ein Link in eigener Sache, nicht für user-generated Content, sondern für den eigenen Content. Alle, die unter euch Texter sind oder Texter unter euch haben, unser Textanalyse-Tool. Das betreiben wir seit 2012 mit dem kannst du als Texter einen Stil von deinem Text prüfen, die Verständlichkeit, die Lesbarkeit untersuchen. Also sind zu lange Sätze drin, sind Füllwörter drin, zu viel Passivkonstruierung. Alles, was den Leser, den User davon abhält, deinen Text zu verstehen, was ja ganz, ganz wichtig ist einfach. Deswegen schreiben wir Texte, ja. Und das haben wir jetzt nach 6 Jahren, haben wir das tatsächlich in einer neuen Version rausgebracht. Und wir entwickeln das Ding ja seit einem Jahr weiter, seitdem wir auch eben eine Premium-Variante haben. Und es ist aber weiterhin kostenlos bis 1300 Zeichen. Und an der Stelle ist jeder eingeladen, vielleicht das Ding mal zu benutzen. Der
du darfst schreibt. Sagen, wir nutzen, ich mache da noch ein bisschen, ich supporte das noch mal ein bisschen. Wir nutzen das bei uns in der Agentur auch. Ja. Wir haben gerade auch von der neuen Version, wir nutzen eh schon das Wortliga-Tool schon länger bei uns in der Agentur und wir haben jetzt auch mal so einen Testlauf für die Premium-Version. Mal gucken.
Ja, voll geil. Ich habe ja mit einer Mitarbeiterin von dir gesprochen, die das seit 4 Jahren benutzt. Und ich werde am liebsten um den Hals, ich hätte dir am liebsten den Arm genommen. Ich habe mich so gefreut. Was? Seit 4 Jahren benutzt du dieses Tool? Und die so, ja, es hilft mir seit 4 Jahren beim Schreiben. Und so, okay, krass.
Grüße auch mal an meine Kollegin Jessica Guntermann.
Ja, darf ich ihren Namen sagen? Danke, Jessica. Ja. Du hast dir eine Viertelstunde Zeit genommen, um mir zu sagen, was du gerne noch anders hättest. Vielen Dank an der Stelle. Und ich finde, es ehrt jeden Texter, jede Texterin, die mit dem Tool arbeitet, weil ich schreibe damit, auch ich nach 12 Jahren, bessere Texte, weil ich schreibe bewusster. Ich achte auf viel mehr Sachen, die eben bei Betrieb, es entsteht ja sofort Betriebsblindheit, wenn ich an einem Text länger dran bin als in einer halben Stunde. Und ich schreibe damit meinen Text bewusster, selbst wenn ich ein Profi bin. Und das ist, ja, genau, bisschen geil. okay.
Leider geil. Leider geil. Nee, wie heißt oder? Das wird geil. Wie heißt unser Hashtag? Hashtag
das wird geil. Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Das wird geil. Ja. Ja, wir wollen das Tool auch noch weiterentwickeln. Das wird immer geiler. Das wird geil. Okay. Alles klar. Dann war's das mit den Links und wir hören uns gleich nach ein bisschen Musik.
Mit dem Interview mit Kai Spriesersbach und Alexander Holl. Zu Gast heute im Content Kompass Alexander Holl und Kai Spriestersbach. Es geht um das Thema Content Measurement. Ich glaube, Kai will da ein Buch zu schreiben. Vielleicht nutze ich das mal als Überleitung zu Kai, damit er sich mal ein bisschen vorstellen kann und danach gerne auch der Alexander. Content Measurement, unser Hauptthema. Deswegen haben wir euch beide eingeladen. Kai, wer bist du?
Wer bin ich? Ja, wer bin ich? Wer kennen viele? Ich bin Kai Spriesersbach. Ich bin seit irgendwie gefühlten einer halben Ewigkeit, 15 Jahren, jetzt irgendwie im Online-Bereich tätig. Habe mal irgendwie angefangen als Webseiten-Programmierer, Frontend-Entwickler, dann irgendwann ein bisschen Backend, bin dann irgendwann in den SEO-Topf gefallen und bin mittlerweile selbstständig mit Search One. Das baue ich gerade so ein bisschen vom Agenturblog in ein richtiges Magazin um. Mache daneben sehr viele Vorträge, Workshops, Seminare, also versuche das Wissen zu vermitteln. Das macht mir eigentlich so am meisten Spaß mittlerweile. Berate noch größere Kunden im Zusammenarbeit mit der Eology in Volkach, das ist eine SEO-Agentur. Genau, und bin da ziemlich umtriebig und fange jetzt gerade mit WordPress-Geschichten an. Das komische Buch, über das ich noch nicht so ganz mich entschieden habe, ob ich das dann schreibe, das du gerade erwähnt hast, Olaf. Ich will da nicht zu viel spoilern. Okay. Also es kann sein, dass dieses Buch niemals kommt, aber ich habe mich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt, also so viel ist richtig. Ich bin ja jetzt auch dieses und letztes Jahr auf einigen großen Konferenzen mit dem Thema Content Measurement, mit einem Vortrag auf der Bühne gewesen, ich glaube, vor 3 Wochen bei Mario Jung im OMT und habe ein Webinar zu dem Thema gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt blauäugig rangehe, aber wie gesagt, ein Buch schreiben ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Okay. Mal gucken. Aber ja, ich spiele nach wie vor mit diesem Gedanken.
Okay, Alexander Holl jetzt. Wer bist du, Alexander?
Ja, also ich bin nicht wie Kai, ich habe keine Lust, ein Buch zu schreiben. Wenn ich das gerne machen wollen würde, dann hätte ich wahrscheinlich schon ein paar Bücher geschrieben, aber tatsächlich beschäftige mich eigentlich seit inzwischen 25 Jahren mit dem ganzen Thema Internet, habe 94 meine erste E-Mail geschrieben und kam dann so ein bisschen über eine Firma, die nannte sich ECRC. Wir haben überhaupt mal so die ersten Verbindungen aus Amerika nach Deutschland gelegt und blieb da eigentlich so dem ganzen Thema Internet erstmal treu und habe dann im Jahr 2000 bei einer Suchmaschine angefangen zu arbeiten, die nannte sich damals Alta Vista. Und so ein paar ältere von den Hörern kennen die wahrscheinlich noch. Es gab nämlich tatsächlich mal Suchmaschinen vor Google. Und das war für mich auch tatsächlich so ein bisschen der Eintritt in das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung. Und gar nicht so sehr, weil wir bei Alta Vista Suchmaschinenoptimierung gemacht haben, sondern weil halt so die ersten Unternehmen so ihre Gehversuche gemacht haben, weißer Text auf weißem Hintergrund. Und dann haben wir uns das alles angeguckt und dachten, verrückt, was die da machen. Haben wir es erst gar nicht verstanden, bis wir so ein bisschen aufgeklärt wurden von unserem Algorithmus-Team. Und habe damals den Andre Broder kennengelernt, der ja mal für alle SEOs diese Thematik informational, transaktional und navigational überhaupt mal 2003, glaube ich, kategorisiert hat. Und war dann 5,5 Jahre bei Yahoo, noch so in den frühen Zeiten von Yahoo. Und bin jetzt seit 2008, habe ein eigenes Unternehmen, die 121 Watt. Und wir versuchen so ein bisschen das Thema Digitalkompetenzen an deutsche Unternehmen zu vermitteln. Und machen da inzwischen, glaube ich, 37 Themen, mache aber da nicht alles, sondern konzentriere mich so auf das Thema SEO und Analytics. Und deswegen hat mich auch tatsächlich vor 2 Jahren dieses ganze Thema Content-Marketing beschäftigt und tatsächlich und auch die Erfolgsmessung eigentlich so aus 3 Perspektiven. Nämlich einerseits als jemand, der selber Blogartikel schreibt, nämlich was bringt es eigentlich? Und das zweite war im Rahmen der Seminare, das auch anderen Leuten zu erklären. Aber das dritte auch als Inhaber der 121 Watt, nämlich zu sagen, Mensch, was bringt mir das eigentlich nicht als Autor, sondern als Unternehmer, dass wir hier umfangreich in Inhalte investieren.
Mhm. Was hast du bei Yahoo genau gemacht damals?
Ich war eigentlich ganz genau bei der Firma Overture. Das war diese Firma, die gar nicht so bekannt ist, aber wir haben das Thema bezahlte Suche erfunden, was ja viele so sagten, das ist Google Ads, beziehungsweise Google hat es erfunden, was ja eigentlich so richtig ist, sondern das war diese Firma Overture. Die hat es 1998 erfunden, haben mit allen großen Suchmaschinen zusammengearbeitet und die sind dann im Jahr 2001 sind die nach Deutschland gekommen, haben mich angesprochen, ob ich da Lust habe, Deutschland aufzubauen, war da erster Mitarbeiter und bin dann damals rumgelaufen auf Kongressen und habe dann 2001 erzählt, so das Thema bezahlte Suche. War mal irgendwann bei Amazon und dann haben die gesagt, nee, das werden wir nicht machen. sowas, Auktionsmodell, ne, verstehen wir nicht, komisch. Wo kann man die Rabatte aushandeln? Nee, das, ne, und das war so der Hintergrund. Wir sind dann von Yahoo gekauft worden am 7. Oktober 2003 für 1,6 Milliarden. Ich habe dann zum Schluss im Europamanagement von Yahoo gearbeitet und mich so 2004, 2005 um so Themen wie Mobile und Search gekümmert für Yahoo in Europa. Das war damals total winziges Thema, das war nicht groß, ne, aber wir hatten das Gefühl, aus dem wird was. Und ich glaube, wenn man sich das heute anguckt, dann sieht man, aus dem Thema Mobile und Suche ist durchaus was geworden.
Wir haben letzte Folge mit dem Mile Roth über das Thema Performance Content gesprochen. Das will ich als Überleitung, weil das als Überleitung mir heute zum heutigen Thema Content Measurement, will ich das mal so nutzen und erstmal als Einstiegsfrage so fragen, was haltet ihr beiden denn überhaupt von dem Begriff Performance Content beziehungsweise von dieser Nähe zwischen Performance und Content? Ist das ein schwieriges Zusammenspiel oder wie seht ihr diesen Begriff Performance Content überhaupt?
Also wenn ich da mal das Verständnis von Performance-Content, so wie sich das für mich darstellt, heißt ja, ich produziere Inhalte, die am Ende zu einer Zielerreichung bei mir im Unternehmen führen. Wäre das jetzt erstmal so richtig in der Definition oder hattet ihr das anders diskutiert?
Ich bin auf diesen Begriff Performance-Content gestoßen, einmal weil Searchmetrics oft immer Performance mit Content zusammenbringt in Bezug auf deren Tool und weil mir mich bei LinkedIn, wer geedit hat, die Bezeichnung hatte, Head of Performance-Content.
Also vielleicht kann ich mal so ganz kurz zu, und ich hoffe, ich werde da nicht zu langatmig, aber ich war bei Yahoo damals in Amt und Würden und wir haben damals mit dem Thomas Eisinger von Explido haben wir den Arbeitskreis Performance-Marketing gegründet. Und falls jemand fragt, woher kommt so ein Begriff wie Performance Marketing in Deutschland, mindestens war das darauf zurückzuführen. Und wir haben eigentlich was geschaffen, was es per se nicht gab, weil Marketing eigentlich per se immer performen sollte. Und damit haben wir eigentlich so ein neues Buzzword kreiert, was sich aber für viele dann schon übersetzt hat. Und die haben gesagt, naja, das ist halt Marketing, was nachweisbar ist, im Gegensatz zu Marketing, was nicht nachweisbar ist. Ne? Also deswegen glaube ich, am Ende hätte ich immer gesagt,
Performance. Also Online-Marketing.
Genau. Also so, ja, wir haben uns ja früher auseinandergesetzt mit Display-Werbung im Wesentlichen. Ja, und dann kamen wir plötzlich mit diesem Auktionsmodell. Und das war natürlich sehr erfolgsbasiert. Und die Frage ist, ob jetzt eigentlich man den gleichen Versuch macht mit dem Thema Content und um vielleicht auch tatsächlich ein neues Thema darzustellen, sagen, das nennen wir jetzt Performance-Content, weil dadurch separieren wir uns vielleicht von klassischen Redaktionen, die eben Inhalt erstellen. Ja, während unser Inhalt, der sorgt ja auch für Zielerreichung im Unternehmen. Aber das wäre jetzt so mein Verständnis, warum man da vielleicht plötzlich das Performance-Content
nennen würde. Findest du das schwierig, diese Zusammenspiel? Das so eng miteinander zu verknüpfen?
Also ich glaube, es ist eine komplizierte Frage, weil auf der einen Seite ist ganz klar, wir verstehen uns zum Beispiel selber mit den Seminaren, die wir anbieten, als E-Commerce-Unternehmen. Ja, und das heißt, wenn ich Artikel schreibe, wenn wir bloggen, wenn wir auch vielleicht sogar ein Newsletter rausgeben und all diese Möglichkeiten, um mit Zielgruppen zu kommunizieren, muss man natürlich schon sagen, am Ende erwarten wir, dass die vielleicht irgendwann auch bei uns mal ein Seminar buchen. Das ist am Ende das, was wir machen wollen. Und deswegen bis zum gewissen Punkt sage ich ja, so ein Content unterliegt natürlich so einer gewissen Dimension, dass wir sagen, wir wollen, dass der Nutzer langfristig mindestens konvertiert. Aber die bloße Ausrichtung wäre vielleicht ein bisschen zu simpel, weil das würde dazu führen, entweder der Artikel entweder verkauft er oder nicht. Und so funktioniert, glaube ich, eben das Thema Content nicht.
Mhm. Kai, was sagst du dazu?
Ja, Alexander nimmt mir zum Teil auf jeden Fall die Worte aus dem Mund. Ich habe auch gesagt, wenn ich das eben als Inhalte, die ihr Ziel erreichen oder ihr Zweck irgendwie erfüllen, für mich verstehe, dann ist natürlich Performance-Content was Tolles. Weil wir schreiben ja Inhalte oder veröffentlichen Inhalte nicht zum Selbstzweck. Zumindest sollten wir das nicht tun, wenn wir wirtschaftlich arbeiten wollen. Wenn es dann eben darum geht, ein Stück Content wie eine Anzeige exakt zu vermessen und davon zu erwarten, ja, einen kurzfristigen und sofortigen Return. Ich meine, wir haben im Marketing ja immer diese verkaufssteigernden Performance-Kanäle, wo ich heute 2 Euro ausgebe und ich habe da hoffentlich mehr wie 2 Euro Deckungsbeitrag dadurch generiert. Auf der Ebene, finde ich, sollte man Content generell nicht eingruppieren, weil das wird einfach dem Medium und den Möglichkeiten einfach auch nicht gerecht, weil dann, was ganz spannend ist, dann sind wir halt im Bereich Advertising. Das ist eine Werbung. Wenn man sich mal von David Ogilvy, ich weiß nicht, ob ihr die alten Ogilvy-Layouts kennt, wie für ihn eine Anzeige in einer Print-Zeitung aussieht. Mhm. Wir können es ja auch gerne in die Shownotes verlinken. Dann ist es 1:1 das, was wir heute unter dem Thema Blog-Artikel irgendwie. Also ihr schaut euch das an. Das ist für ihn der perfekte Aufbau einer Tageszeitungswerbeanzeige im Print. Und es sieht 1:1 aus, als wäre es ein Screenshot aus einem WordPress-Theme. Weil da ist halt ein Visual, eine Caption, eine Headline, eine Copy, teilweise noch eine Signatur oder eine Call to Action. Das heißt, da ist schon ohnehin sehr schwer zu sagen, was ist Werbung und was ist Inhalt. Ich mag auch diese harte Trennung in dem Sinne nicht. Klar, wir müssen halt schauen, so Journalismus ist nochmal was anderes. Schleichwerbung, das muss alles berücksichtigt werden. Aber im Ende will ja jeder Inhalt irgendwas erreichen. Oder sollte. Und je besser wir dann da messen können, wie gut der Inhalt dieser Zielerreichung eben dient, ja, dann kann man dann von mir aus auch von Performance-Content sprechen. Weil ich kann mit dem Begriff ehrlich meine Arbeit nicht viel anfangen. Also ich finde, jeder Content sollte performen.
Okay, wahrscheinlich geht es eher darum, welche Zielstellung man am Ende damit erreicht und ob man sagt, ich möchte das jetzt auf Transaktionen basieren oder auf, vielleicht gibt es andere Zielstellungen, die vielleicht viel besser darstellen, ob so ein Content performt. Ich will nur eine Sache noch dazu sagen, weil ich das nicht vielleicht ganz unwichtig finde in so einer Diskussion. Wenn man jetzt bestimmte Zielstellungen hat, und das haben wir ja so im Performance-Marketing gehabt, kann das irgendwann dazu führen, dass wenn wir alle diese sehr ähnlichen Metriken verwenden, dass auch unsere Kampagnen am Ende alle sehr ähnlich aussehen. Und das könnte ja auch bei Content dazu führen, dass man irgendwann nach so einem Schnittmuster sagt, so muss Content aussehen, dass der performt. Und dann sieht jeder Content fast identisch aus und man hat bestimmte Headlines. Und ich glaube, wenn man eine Sache vielleicht auch gelernt hat, so über die letzten Jahre, auch über die ganzen Plattformen, die rauskamen, über Instagram, dass so auch ein bisschen das Stück, das Thema Kreativität neben dem Thema Daten auch wieder so ein bisschen zurückgebracht wurde. Und deswegen glaube ich, ist guter Content, hat immer diesen Aspekt, guter, toller Inhalt, kreativ gemacht, anders als die anderen.
Ja.
Und vielleicht auch können wir über die Daten ein bisschen analysieren, ja, was sie uns bringt.
Genau. Das hatte Mael letzte Sendung auch gesagt, dass es nicht, er hat gewarnt von dieser linearen Denke irgendwie, wenn es um Content geht. Das habt ihr jetzt ja auch ungefähr so formuliert, dass alles dann am Schluss irgendwie gleich ausgeht, weil irgendeiner mal gesagt hat, das ist Best Practice, wie man Content performant oder erfolgreich publizieren sollte.
Ja, und ich meine, wenn ich Performance-Content wirklich nach dem direkten Abverkauf und dann mein Budget entsprechend steuere, dann ist es halt dasselbe, wie wenn ich kurzfristig nur noch zum Beispiel Google AdWords mache, weil das irgendwie der Last-Click-Kanal ist, der am meisten Umsatz generiert laut Analytics. Aber wenn ich aufhöre, irgendwie Branding zu machen oder vielleicht SEO oder irgendwas, was halt nicht sofort einzahlt, oder auch auf Keywords, die nicht sofort konvertieren, nicht mehr schalte, dann bin ich trotzdem irgendwann in der Customer Journey gar nicht mehr dabei. Ich brauche ja meistens diese Multi-Touch-Points und der Kunde muss mich erstmal kennenlernen. Also es ist ja wie beim Flirten, also dass man wirklich in die Disco geht und sagt, hier willst du mit mir knattern, Dame geht sofort mit. Naja, ihr wisst ja, wie schlecht...
Hängt von der Frau ab.
Und du musst
hängt von der Frau ab und von einem selbst natürlich und von dem Moment und so und von vielen anderen Dingen. Also ich sage ja nicht, dass es nicht passiert, aber in der Regel sind da doch etwas längere...
Aber wenn man es pro Abend auf 50 Frauen bringt mit der Ansprache, dann klappt es vielleicht. Also ist die Frage.
Das hat mein Kumpel auch immer gesagt. Selbst wenn die Chance gegen null geht, wenn du genug Frauen...
Da sind wir beim Thema Reichweite.
Genau. Richtig, da war mein Gegenargument immer ja, aber auch so dann mit der Frau nach Hause gehen will.
Das ist eine tolle Analogie zum Marketing. Alexander, du wolltest gerade noch was sagen.
Ja, also ich wollte es mal auch bei uns exemplarisch darstellen. Und zwar, wir schreiben ja eine ganze Reihe Blogartikel. Wir sind so ein bisschen SEO-fokussiert, deswegen ist man manchmal nicht so ganz so kreativ, weil oft ja Artikel, die gut für Google funktionieren, meistens gar nicht so spalterisch sind, sondern eigentlich einfach sehr solide, handwerklich gemacht sind. Und wir haben so einen Artikel, da haben wir auch eine ganz gute Position, nämlich rund um das Thema Suchmaschinenoptimierung beziehungsweise SEO. Und leider ärgerlich, seit 2 Wochen hat uns Wikipedia von der Einserposition runtergebracht. Aber was ich damit sagen wollte, ich habe für einen Vortrag vor 4 Wochen habe ich mal einfach mal analysiert und wollte mal wissen, was bringt uns das jetzt rein an Transaktionen? Und dann habe ich mir mal den Monat April angesehen und es waren 0 Konversionen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann guckst du mal das erste Quartal an und wir hatten 0 Konversionen. Und dann habe ich gesagt, okay, gib dem Inhalt eine Chance. Und dann haben wir uns Q1 und Q4 zusammen angesehen und es waren 0 Konversionen auf diesen Artikel. Also keiner hat ein Seminar gebucht, was hier unser Geschäftsmodell ist. Und dann haben wir uns Q3, Q4 und Q1 angesehen und es waren immer noch 0 und endlich irgendwann im, glaube ich, Februar 2018 hat tatsächlich jemand gesucht nach diesem Inhalt und hat gebucht. Und jetzt merkt man, damit könnte ich nicht rechtfertigen, dass man dafür vielleicht 5, 6, 7, 8, 10 Manntage verbringt und auch den permanent updatet, so ein Artikel. Ne? Also so kann Performance-Messung nicht funktionieren.
Warum gehst du den Weg trotzdem, Alexander, für alle, die jetzt sagen, das sollten wir dann noch aufhören.
Also, ich habe eine ganz andere These gehabt und die These, und darauf habe ich dann selber auch mal so ein bisschen Analysen basiert, war, und zwar, es gibt einen recht guten Blog rund um das Thema Google Analytics, die hießen Lunametrics, heißen jetzt irgendwie Bountiness oder Bountiness, ich weiß gar nicht mehr, wie man es richtig ausspricht, aber Lunametrics, so einer wirklich der Top-Blogs rund um das Thema Analytics. Und irgendwann bin ich auf die gestoßen vor ein paar Jahren und da habe ich mal so einen Artikel gelesen und dachte mir, total spannend. Und da habe ich dann nichts weiter gedacht und wusste auch gar nicht, was die machen. Und da habe ich den 2. Artikel gelesen und dachte mir, ah, ja, ist gut, ne, bin wieder über SEO drüber gestoßen. Und da habe ich den 3. und den 4. und den 5. Artikel gelesen. Und dann kam der Moment bei mir, wo ich sagte, wer ist denn das eigentlich? Ne? Wer schreibt denn da so gute Artikel? Und da habe ich mir das überhaupt mal angeguckt. Mhm. Und dann beim 7. Artikel, den ich von denen gelesen habe, dachte ich mir, ach, guck an, die machen Workshops in Amerika Und da war eigentlich mein Entschluss, dass ich sagte, coole Sache, da fahre ich mal, ich fliege darüber und gucke mir es an. Wir haben es dann anders gelöst. Wir haben den Andrew Garbison von Luna Metrics haben wir dann nach München eingeladen auf die SMX. Das war der einfachere Weg. Aber ich fand das so cool. Und dann habe ich aber überlegt, bin nur ich das? Ne? Und so fangen wir auch immer in den Webanalysen an und sagen, ich habe da jetzt nur eine Beobachtung gemacht, aber ist diese Beobachtung, ist die vielleicht auch transferierbar auf mehrere? Das heißt, ein Nutzer muss vielleicht doch mehr Kontakte, vielleicht 6 bis 8 Kontakte mit Inhalten von uns haben, bevor er anfängt, sich zu interessieren oder möglicherweise auch zu konvertieren. Wenn man das aber hört, dann ist das genau das, was der Kai gesagt hat. Dann geht es eigentlich um Attribution von Contents. Dann sind wir aber ganz weit weg von irgendwie, ich messe Sitzung, Seitenaufruf und Abschwungrate, sondern dann sagen wir, dann sind wir mitten in der Attribution eigentlich so im ganz klassischen Digital-Marketing-Thema drin.
Das ist, geht ja auch.
Richtig. Und dann geht man
auch spreche, auf sehr und sehr Attribution ist sehr praxisfern bisher noch. Also wirklich Attributionsmessung und dann wirklich, weil ihr habt ja selber gerade, ihr habt einen guten Blogbeitrag bei euch im Blog, den können wir vielleicht in den Shownotes mit reinnehmen, wo ihr ganz genau beschreibt, dass bei mit Analytics halt nicht viel geholfen ist, wenn es genauso um mehrere Touchpoints geht, Cross-Media, Cross-Endgeräte und da, das lässt sich heute alles gar nicht, noch gar nicht abbilden. Deswegen schwierig.
Was, Alexander, du hast das gerade so schön erklärt. Ich finde, du hast das gut auf den Punkt gebracht, warum ein Unternehmen Content Marketing machen sollte. Was meinst du mit Attribution genau? Vielleicht für alle, die von dem Wort in dem Zusammenhang noch nichts gehört haben.
Also letztlich hieß ja die These, ich brauche mehrere Kontakte mit einem Nutzer, bevor er vielleicht was macht. Das ist jetzt nicht nur im Bereich Content so, sondern ist ja eigentlich ganz allgemein so. Ich sehe eine TV-Werbung und sage, ach, das ist ja ein tolles neues Produkt. Und dann beispielsweise habe ich vor 3 Monaten habe ich ein Fahrrad gekauft und dann habe ich mal mit einer einfachen Google-Suche angefangen und nach Mountainbike gesucht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, da gibt es verschiedene Varianten. Und dann habe ich gesagt, ah, guck mal, ich suche mal nach den Varianten. Und dann bin ich öfter auf immer die gleiche Seite gestoßen. Und das heißt, ich habe tatsächlich mehrere Sitzungen gebraucht, um mich langsam eigentlich einer Konversion anzunähern. Und Attribution oder Customer Journey wäre vielleicht der bessere Begriff, heißt ja einfach nur, Nutzer brauchen gerade bei komplexen Entscheidungen oft viele Wege, um dann final zu einer Entscheidung zu kommen. Und in Tools wie zum Beispiel Google Analytics kann man das auch, wenn richtig implementiert, analysieren. Das ist komplex in der Analyse, deswegen glaube ich, mögen es nicht viele Unternehmen, weil es komplex ist in der Analyse, aber es ist natürlich wahnsinnig interessant, mal zu sehen, welche Wege, welche Kanäle Nutzer einschreiten, um zu euch auf die Seite zu kommen. Und das kann man auch für Content nebenbei machen. Also es kann man kann es technisch lösen in Analytics, dass man sich ansieht, welche Artikel haben langfristig eine Konversion
vorbereitet. Und was ist dann Attribut? Attribut ist dann die Quelle oder was ist das Attribut?
Die Attribution oder Kai kann das schon wahrscheinlich was sagen. Das ist noch eigentlich noch gar nicht die Attribution unbedingt.
Ja, gerne. Genau, bei der Attribution geht es ja quasi dazu, wenn ich mehrere Kontakte hatte über mehrere Kanäle und mehrere Landingpages, dann eben eine Attribution vorzunehmen, also dem jeweiligen Kanal oder dem Werbekontakt einen Wert zuzuweisen. Und da ging es eben daran herauszufinden, wenn ich so und so viele Nutzer hatte, die über mehrere Kontakte kamen, wie wichtig oder wie wertvoll war jetzt der Kontakt über Facebook im Vergleich zum Beispiel über den Kontakt über die Google-Anzeige, damit ich dann eben mein Budget entsprechend auch auf die sozusagen die Kontakte, die mehr zu Kauf geführt haben. Darum geht es im Prinzip bei der Attribution. Also die wichtigen von den unwichtigen sozusagen zu unterscheiden, um sein Budget dann zu allozieren.
Die Relevanzverteilung, da gibt es ja verschiedene Modelle, Badewanne-Modell, ansteigend und
Genau. So Last Click, First Click, das ist alles schön und gut, aber was, wenn man sich das mal wirklich durchdenkt, dann muss man ehrlich sein, derjenige, der das Attributionsmodell kontrolliert, kontrolliert damit sämtliche Budgets im Online-Marketing. Und wenn man sich die Technik mal ein bisschen genauer anschaut, das habe ich meinerzeit vor rund 2 Jahren in einer Seminararbeit im Rahmen des Studiums gemacht, also auf einer eher technisch-theoretischen Ebene, dann bekommt es Stand heute nach wie vor keiner, der auch selbst Google und Facebook nicht hin, device-übergreifend sauber zu tracken. Also ja, die machen ganz viel mit Wahrscheinlichkeiten und es könnte derselbe Nutzer sein und so weiter. Aber ich warne davor, zu sehr diesen Daten zu vertrauen. Weil man gibt sich dann in eine scheinbare
Sicherheit. Weil was mache ich denn, wenn Alexander sein Mountainbike sucht und innerhalb von 2 Wochen eine Google-Suche startet, dann vielleicht auf Facebook Fahrrad.de sieht, dann, keine Ahnung, eine Fernsehwerbung sieht, woher weiß ich denn dann, was ausschlaggebend war? War alles gleich ausschlaggebend, sozusagen, oder?
Aber ist das in Ordnung, wenn ich dem Kai ein bisschen widerspreche? Oder sagt der Kai, nee, dann möchte ich jetzt den Podcast abbrechen? Also ich glaube, wenn wir uns mit Daten beschäftigen und mit Analytics und all diesen Tools, die wir heute zur Verfügung haben, dann neigen wir dazu, dass wir sagen, pass auf, aber wenn ich Analysen mache, dann bitte nur, wenn ich echt perfekte Daten habe. Cross-Device, online, offline. Auch am besten, guck mal, ich bin Esprit. Ich möchte auch noch sehen, wenn jemand bei mir im Ladengeschäft war. Und das ist alles berechtigt. Das finde ich alles toll. Das muss auch so eine Datenvision sein, wo man hingeht. Aber ich bin ja vielleicht einen Tick älter als der Kai und möchte jetzt nicht mit irgendwie Erfahrung kommen, sondern darum geht's gar nicht, sondern als ich damals Marketing gemacht habe in den 90er Jahren, wir wussten gar nichts. Wir hatten gar keine Ahnung. Wir haben irgendwas gemacht, wir haben Messen organisiert und wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, was die gebracht haben.
Doch eine Mafo bestimmt mal gemacht.
Ja, wir haben Leads gezählt und dann hat die jemand in die Datenbank eingegeben und keiner hat mehr reingeguckt. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wir kamen aus einer Zeit, wo wir wirklich 90% Blindflug hatten. Und ich gebe zu, dass auch alle Analyse-Tools, alles, was wir haben, dass wir immer noch viel Blindflug haben. Aber ich glaube, wir können den Blindflug vielleicht von 10% oder von 90%, Entschuldigung, von 90% vielleicht auf 50% reduzieren. Und ich frage mich immer auch jetzt für mich als Unternehmer, die Dinge, die ich mache, ist das besser als das, was ich gestern gemacht habe? Und wenn ja, dann machen wir das. Und den Anspruch hätte ich gar nicht zu sagen, ich brauche die perfekte Analyse, sonst mache ich sie nicht. Ich verstehe die Kontrapunkte und sage, muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber ich freue mich immer, wenn ich Analysen habe, die mir ein bisschen
Erkenntnisgewinn auch liefern. Ich führe euch beiden mal zusammen, damit wir den Komplex mit der Attribution mal abschließen können. Ich glaube, das Ich sag mal so, auf jeden Fall das, was Alexander sagt, das ist über Ketten, die zum Beispiel die Suchketten oder die Ketten im Analytics, die man sich angucken kann, die Pfade quasi, Conversion-Pfade kann man das ja sehen. Trotzdem lässt es natürlich noch keine Attribuierung für irgendein Modell zu. Ich weiß zwar, welche Kontaktpunkte eventuell zu einer Conversion geführt haben, aufgrund dieser Daten, auch nicht vollständig, aber besser als gar nicht. Aber es ist trotzdem schwierig, dem eine Relevanz zuzuordnen, wie Badewannenmodell oder sonst was, oder Last Click, First Click, was war jetzt wichtiger? Und da sind es, glaube ich, noch ein ganz langer Weg.
Okay, also da glaube ich, habe ich mich dann auch ein bisschen unklar ausgedrückt. Wir gingen ja eigentlich von der These aus zum Thema Content Marketing. Mir ging es jetzt gar nicht so sehr, ob ich jetzt sage, oh, linear, Badewanne, datengetrieben, sondern wir wollten ganz was anders darstellen. Ich wollte nämlich wissen, welcher dieser Artikel tatsächlich einen ersten Kontakt zu einem Nutzer schafft, den ich davor nicht hatte, um dann zu sehen, was waren die Inhalte, die später dann tatsächlich auch zu einer Konversion für uns geführt haben. Ja. Das vielleicht 6-7 Sitzungen. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, ich habe einen Artikel geschrieben rund um das Thema Kampagnen-Tagging. Und wir haben tatsächlich 8 spätere Seminaranmeldungen gehabt. Die kamen dann aber nach Sitzung 6, 7, 8 erst zustande. Und das war mein Ziel.
Darauf wollte ich jetzt raus, für alle, die mit Attributionen sich nicht jeden Tag beschäftigen. Was bringt mir denn das? Also das hast du jetzt, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich schaue, wo kommt der erste Kontakt zustande und welche sonstigen Inhalte meines Marketings und welche Werbung und was auch immer waren dafür zuständig, dass der User Kunde geworden ist in irgendeiner Form, oder? Und dann weiß ich, wie viel Kohle ich in was reinstecken muss.
Nee, weiß ich dadurch ja noch nicht.
Genau, oder
das ich. Das ist halt das Entscheidende. Er weiß es noch nicht, wie viel er kann es, weil du kannst zwar einen im Analytics einen Seiten einen Zielwert vergeben. Und wenn du es linear eingestellt hast, die Attribution, dann wird dieser Zielwert gleichmäßig auf alle Kontaktpunkte, also auch Content auf deiner Seite verteilt und du kannst dann anhand dessen den Wertbeitrag im Endeffekt von Content ermitteln, aber der ist halt linear. Aber wie du dann, wenn du das weg vom Linearen anders bewerten willst und wirklich sagen willst, dieser Kontakt war so viel wert und der war nur so viel wert. Also für eine Budgetverteilung reicht's halt noch nicht.
Ja. Okay, nee, das meine ich nicht, aber ich weiß, was sozusagen erfolgsentscheidend ist oder was meine Zielgruppe lesen will oder sehen will, ja. Oder? Also oder was bringt mir die Attribution?
Okay. Ja. Genau, also die Customer Journey wird dir zeigen, welche Artikel führen dazu vielleicht später, dass Nutzer sagen, ich interessiere mich so weit, dass ich jetzt auch, ich will jetzt gar nicht wiederholen immer, was wir machen, sondern aber bei uns ist halt der Konversionspunkt die Seminarmeldung. Und das merkt man immer, wenn man Inhalte schreibt. Du hast Artikel, da sagen die Nutzer, Mensch, super, großartig, danke. Mich interessiert gar nicht, was ihr macht. Und dann gibt es scheinbar Artikel, die dazu führen, dass Nutzer sagen, das ist echt ein Thema, das ist aber, weiß nicht ganz sicher, ich glaube, ich brauche mehr Infos dazu, ich muss mich da weiter informieren, ich muss ein Buch lesen oder was auch immer dann nächste Konsequenz nach so einem Artikel kommt. Und das natürlich fand ich total interessant, weil nur Sitzungen zu messen ist eine rein quantitative Größe, aber sagen zu können, ich habe es jetzt mal angeguckt bei uns in den Daten, dass wir im ersten Quartal 2019 mit unseren Inhalten, wo wir Nutzer auf uns aufmerksam gemacht haben, einen Wertbeitrag von 31.780 Euro hatten. Das finde ich per se ganz interessant, weil damit kann ich dann vielleicht doch besser ein bisschen die Qualität meiner Inhalte beurteilen und abseits ein bisschen so von, wir hatten 10.000 Sitzungen.
Okay, ich würde jetzt gerne zur nächsten Frage, also damit wir das Thema Attribution, ich denke, das ist jetzt, ihr sollt jetzt jedem klar sein, was so ungefähr damit gemeint sind und wo so die Fallstricke irgendwie sind. Ich würde gerne als nächste Frage in den Raum werfen, wenn wir so Anfragen bekommen oder so Briefings, Pitching-Briefings sind oft, wo es in erster Linie auffällt, so ist das, wir sehen, dass oft versucht wird, alle Ziele mit einer Klappe zu. Dann wird da eine Pitch-Aufgabe formuliert für eine Content-Marketing-Kampagne, nenne ich es jetzt mal. Und da wird Branding-Ziele werden formuliert, Reputationsziele werden formuliert und natürlich Abverkaufsziele. Meine Frage, die ich euch mal, weil die uns ja auch hin zum Content-Measurement führen wird, wie viele Ziele sollte man denn maximal mit einem Content verknüpfen? Wir sind uns, denke ich, alle einig, dass zu viel Ziele da versuchen dann, also zu viel Köche verderben den Brei, sagt man so schön, und genauso zu viel Ziele verderben den Brei, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja,
aber,
geil.
Aber wir sollten mal vielleicht von euch nochmal so, sollte man sich auf ein Ziel fokussieren oder ist es legitim, mehrere Ziele mit einem Content, den man produzieren oder einer Content-Marketing-Kampagne erreichen möchte, zu formulieren?
Magst du loslegen, Kai?
Ja, gerne, danke. Also ich mache das ganz konkret wirklich so, dass ich sage, pro Content-Stück, Content-Piece nenne ich das. Das kann ein einzelner Artikel sein, es kann aber auch in einem sehr umfangreichen Artikel nur ein Absatz sein. Definiere ich ein primäres und ein sekundäres Ziel. Das sekundäre kommt manchmal noch dazu, aber ein primäres ist ganz wichtig, weil es bringt mir ja nichts, wie du selber sagst, wenn ich irgendwie alles und nichts erreichen will. Ich muss mich ja auch entscheiden, was will ich jetzt konkret erreichen. Und dann eben alles darauf auch auszurichten und zu optimieren. Also ich mache das wirklich so ein primäres Ziel. Es könnte zum Beispiel sein, einen Newsletter zu abonnieren oder irgendwie ein Produkt, den Nutzer oder den Leser zu einem Produkt zu leiten. Und in der längeren Zeit oder in der längeren User Journey mache ich es halt dann gerne so, dass ich immer wieder auf die primäre Call to Action oder das primäre Ziel irgendwie versuche hinzuführen, aber den Nutzer, der noch nicht bereit ist zu konvertieren jetzt an Ort und Stelle, dann immer noch so eine sekundäre Variante. Von denen, ja, vielleicht brauchst du noch ein paar mehr Argumente. Hier nochmal 5 Punkte, die dich vielleicht überzeugen können. Da kommt wieder der Aufhänger, willst du jetzt vielleicht kaufen oder jetzt vielleicht ein Lead abschließen, wie auch immer, also was dann auch letztlich als Ziel dahinter steckt. Das wäre jetzt bei harten Performance-Content, wenn man es mal so benennen möchte. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich will Reichweite und Branding oder meinen Expertenstatus irgendwie etablieren, dann muss ich einen komplett anderen Inhalt schreiben. Der braucht dann gar keine Call-to-Action. Der muss ja nicht werblich, nicht beraten, verkaufend sein, sondern da geht es ja um ganz andere Dinge. Also ich bin wirklich der Fan, ein Ziel muss er haben, einfach damit derjenige auch weiß, auf was er hinschreiben soll, und dann eben ein zweites, etwas weicheres, sekundäres Ziel finde ich ganz gut, um den Nutzer, der eben jetzt nicht friss oder stirbt, kommentieren will oder das Ziel erreichen will, dann nochmal so einen weiteren Pfad zu ermöglichen, ihn in meinem Angebot zu halten, ihn nochmal weiter zu bespielen, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass er verschreckt die Seite verlässt.
Vielleicht aus meiner Perspektive, ihr habt das ja so ein bisschen, glaube ich, reingeschrieben mit einerseits so Content Measurement und dann vielleicht so Content-Kennzahlen. Und ich finde eigentlich die Aufteilung ganz gut, weil ich glaube, du hast, wenn du irgendwas machst im Marketing, hast du so zwei Aspekte, nämlich einerseits das Richtige zu tun, ne? Also irgendwie so zu überlegen, was mache ich da gerade, wie gut funktioniert mein SEO oder wie gut funktioniert mein Content, und das andere ist, wie erfolgreich sind wir damit. Und ich glaube, das sind zwei total unterschiedliche Aspekte, weil diese ganzen Kennzahlen, jetzt auch so simple Kennzahlen wie Abschwungraten, Seiten pro Sitzung und so qualifizierende Zahlen, die helfen schon, glaube ich, auch wenn man sich die mal so gesamt anguckt, zu verstehen, welche Inhalte tatsächlich vielleicht auch beim Nutzer auf hohe Akzeptanz stoßen, ja, und was interessant ist. Ja, und das, da habe ich eigentlich gerne relativ viele Kennzahlen zur Verfügung, um zu verstehen, wie gut sind meine Inhalte. Und jetzt bin ich aber ganz bei Kai, um zu sagen, wie erfolgreich sind wir. Sprich, in Hinsicht auf die Unternehmensziele ist es, glaube ich, hilfreich, maximal eine Kennzahl zu haben. Und meine Erfahrung ist nur, du musst extrem aufpassen, welche Kennzahl du auch vielleicht an dein Team kommunizierst und sagst, damit messen wir Erfolg. Es geht nicht darum, wie optimieren wir, sondern wie messen wir Erfolg. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt sag, ja, wir messen Erfolg auf Basis von Sitzungen, und da hängt mein Bonus davon ab, dann überlege ich mir eben, wie produziere ich Sitzungen. Und ja, genau. Dann muss ich halt tolle Headlines machen und sagen, 10 Dinge, die du noch nie gelesen hast, die liest du hier. Dann gehst du sehr stark in die Headlines rein. Aber ob ihr das wolltet, das ist immer die Frage. Mhm. Und wenn du...
Der klassische Clickbait für die...
Genau, und ob das dann was bringt, würdest du dann einfach Seitenaufrufe, Sitzung.
Ja.
Genau, deswegen ist so sensibel, glaube ich, die Erfolgsmessung zu machen mit einer Kennzahl, weil im zweiten Schritt, wenn du zum Beispiel sagen wirst, ich möchte auf Seiten pro Sitzung optimieren, wenn du das ernst nehmen würdest und sagst, ja, das wollen wir, das ist die Zielerreichung, dann würdest du anfangen, deine ganzen Artikel wieder zu paginieren und sagen, ach, Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4. Ja, damit bist du aber ganz weit weg von SEO. Und wenn du überlegen würdest, keine Ahnung, Scrolltiefe und all diese Methoden, dann überlegst du, wie bringe ich dem Nutzer dazu zu scrollen. Unten gibt's tolle, interessante Sachen. Deswegen, man merkt immer, wenn man in einem Team auch falsche Kennzahlen als Erfolgskontrolle reingibt, dann verhalten die sich auch falsch. Aber im Umgekehrten dazu, zum Optimieren, sind viele Kennzahlen, finde ich, wirklich ganz nützlich. Für uns tatsächlich, wir schreiben Contents für Nutzer, und deswegen versuchen wir, dass wir möglichst gute, positive Bewertungen bekommen, nämlich dass Leute sagen, ja, das hat mir echt geholfen, dieser Inhalt. Und wenn sie sagt, der hat mir nicht geholfen, dann zu verstehen, warum nicht.
Ja, toll.
Ja. Aber da findet man sich auch Methoden und sagt, oh Gottes Willen, da geht ihr wieder in die ganz falsche Richtung. Aber am Ende, glaube ich, du brauchst eine quantitative Zielsetzung, vielleicht aber noch wichtiger, vielleicht so eine qualitative. Und wir messen halt Zufriedenheit mit dem Artikel.
Okay, geil. Frage an dich, Kai, weil du kamst mit diesem Begriff Content Measurement um die Ecke, hast mir über Facebook irgendwie geschrieben, bezüglich auf dein Buch, was eventuell oder gar nicht rauskommen wird. Da ist mir das Buch, es kann natürlich sein, hast du den aus dem englischsprachigen Raum irgendwo aufgeschnappt, oder ist das eine eigene Wortkreation von dir, oder war mir da das erstmal?
Ja, so ein bisschen was zwischendrin, der ist so schon mal im Netz aufgetaucht. Ich habe mir halt auch die Frage gestellt, kann man das zusammenfassen? Ist auch an mich herangetragen worden von einem Verlag mit diesem Begriff speziell, und ich fand den eigentlich ganz gut, weil ich geguckt habe, wofür steht der, was gibt's dazu, und das hat eigentlich schon den Nagel ziemlich
auf den Kopf gebracht. Und ist das gleiche wie Content-Erfolgsmessung? Also ist das gleich im Endeffekt gleichzusetzen?
Also erstmal geht es um Messbarkeit, messbar machen, und dann natürlich um den Erfolg zu messen, weil was will ich denn messen? Also mich interessiert ja irgendwie nicht, ja, ich will wissen, welcher funktioniert, welcher nicht, was an dem Inhalt funktioniert, für wen auch. Also ja, ich würde eher sagen, Content messbar machen, um daraus zu lernen, besseren Content zu produzieren. So würde ich es eher. Also es geht ja nicht nur um eine reine Erfolgsbeurteilung. Ich möchte ja wirklich daraus was lernen und danach besser werden.
Cool. Also vielleicht kann ich ein bisschen erzählen, wie wir das versuchen zu strukturieren, und das ist immer noch ein langer Weg dahin, aber wir haben uns als gedankliches Modell, haben wir ein ganz altes Marketingmodell genommen, was wahrscheinlich viele kennen, das gute alte AIDA-Modell, ne? Und gibt es auch modernere Modelle, aber es ist immer so ganz gut, und so zum Beispiel so ein Was-ist-SEO-Artikel, den würden wir in der AIDA sehr, sehr, sehr weit vorne in der Awareness sehen. Das ist so, da setzen sich Nutzer erstmal so, was ist denn das eigentlich, das SEO-Thema, und das sind so oft so Definitionsthemen. Und um dann gute Kennzahlen danach zu haben, würden wir immer jetzt sagen, naja, guck mal, wenn was erwarte ich eigentlich, was ein Nutzer macht? Und der soll zufrieden sein mit dem Artikel und ich würde vielleicht erwarten, im Maximum, aber mehr Zielerreichung kann ich haben, im Maximum, dass er überhaupt mal ein Newsletter abonniert. Wäre ich aber weiter, zum Beispiel das Thema SEO und Relaunch. Da weiß man, da fangen Nutzer an, Probleme zu haben, also echte Probleme. Ne? Oh, was muss ich beachten beim Thema SEO und Relaunch? Und Kai weiß da wahrscheinlich genug drüber, was da alles schiefgehen kann. Aber so einer ist vielleicht schon eher viel mehr in der Überlegung zu sagen, oh, ich brauche da echte Hilfe, ich brauche eine Agentur, ich brauche Berater, ich brauche Seminare, ich brauche ein Buch. Und da fangen wir vielleicht an, eher hinzugehen und sagen, da fangen dann auch an, andere Kennzahlen vielleicht relevanter zu werden, die sich zum beispielsweise damit beschäftigen, sagen, hast du vielleicht einen Produktseitenaufruf hier gehabt, weil du dich beschäftigt hast mit dem, was das Unternehmen macht. Also ich glaube, man kann sich auch so zu dem Thema Kennzahlen und Content Measurement einfach mal die Phasen eines Nutzers überlegen und immer zu sagen, wie könnte ich fairerweise so ein Was-ist-SEO-Artikel messen im Vergleich zu einem, der deutlich weiter ist, wo ein Nutzer vielleicht tatsächlich kurz vor einer Entscheidung steht.
Genau, wo wir beim Thema Modelle sind. Wir haben da ein super modernes, hochaktuelles eigenes Modell aus Hochzeit, aus Sales Funnel und Customer Journey Modell gebaut. Einfach mal aufgesagt Customer Journey eingeben bei Google. Ja. Und wir machen es übrigens genauso wie du, Alexander. Wir mappen halt den Content in die Customer Journey und da kann man dann ja auch die KPIs dranhängen etc. Diese zur nächsten Frage, jetzt, wir haben schon über Tools gesprochen. Meistens kommt jetzt Google Analytics, haben wir genannt, zumindest als Tool einer Wahl. Wenn es darum geht, um Content-Erfolgsmessung oder Content-Measurement zu betreiben, welche Tools neben Google Analytics gibt es denn eventuell noch, die man dafür auch nutzen kann?
Verdammt. Ich mache doch so gerne Google Analytics. Ne? Und jetzt hast du gesagt, welche Tool abseits davon? Genau. Und
jetzt bin ich gerade am Überlegen, was also wir so den Tech Manager möchte ich hier an der Stelle noch erwähnen.
Wen, den Google? Kai, man versteht dich echt kaum, den Google Term Manager?
Den Google Tech Manager.
Tech Manager, okay.
Genau, also das ist natürlich... Ich hoffe, man versteht mich jetzt wieder. Ich habe mal mein Mikro ein bisschen hochgezogen. Besser jetzt?
Nee, also, es ist einfach die Akustik.
Okay, scheiße.
Ist schon okay. Ja, vielleicht, wenn du die Hände zu einem Trichter formst. Nee, passt schon. Nur so Eigenbegriffe versteht man dann halt schlecht. Den Rest macht das Gehirn. Also,
ja, genau.
Ja. Attack Management ist ja kein Eigenbegriff.
Sagen wir es mal so, rein theoretisch sollte jedes Web-Analyse-System in der Lage sein, wenn man das anständig konfiguriert und die richtigen Dinge misst, als Content-Measurement-Tool zu dienen. Aber natürlich haben die meisten Analytics im Einsatz, weil es ja schon viel richtig. Auch Analytics macht ein paar Dinge ganz komisch und falsch, die man erstmal gerade ziehen muss. Da kennt sich der Alexander extrem gut mit aus und man kann über den Tech-Manager halt sehr schön und sehr einfach dann eben genau diese Metriken, die an den Inhalt und am Ziel geknüpft sind, die halt keine Standardmetriken, die eingebaut sind, wie eine Absprungrate, sondern halt wirklich messen, keine Ahnung, hat ein Nutzer eine bestimmte Funktion auf meiner Webseite genutzt oder eine bestimmte Box gesehen überhaupt und solche Dinge. Das mache ich halt sehr gerne im Tech Manager. Mir fällt aber jetzt auch ehrlich gesagt kein anderes Tool ein, was ich speziell für das Messen von Inhalten jetzt irgendwie empfehlen könnte, möchte.
Ich wollte so ein bisschen in die Richtung, was zum Beispiel Tools wie Hotjar oder irgendwie diese typischen Usability-Tools, die man so hat, die so teilweise sogar Videos aufnehmen, wie sich Menschen auf Webseiten verhalten etc., dass man sowas vielleicht noch mit einbezieht. Und das Tag Manager vielleicht als der Google Tag Manager ist an sich ja nur ein Hilfstool, der misst ja nicht, sondern der vertaggt ja nur, um dann nachher Sachen in Analytics zum Beispiel besser abbilden zu können.
Was haltet ihr von Matomo, ehemals Pivik?
Ganz kurz nur, das ist ein super Hinweis, Olaf. Danke, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil es geht ja dann darum, nach dem Messen das Verständnis. Und da helfen mir solche Tools massiv. Also wenn aus der Analyse, in Analytics beispielsweise, die Zahlen mir irgendwie eine Anomalie zeigen, warum irgendwas besonders nicht funktioniert. Und dann brauche ich ja tiefergehende Insights. Und da ist alles, was so aus der Usability-Ecke kommt, extrem hilfreich. Ob das jetzt ein Hotjar ist oder ein Crazy Egg oder einfach mal einen Nutzer davor setzen und ihm dabei eine Aufgabe geben und beobachten, was er denn so mit der Webseite anfängt. Weil ich muss ja die Zahlen interpretieren und verstehen. Und da helfen solche Tools durchaus.
Also so eine Reihenfolge ist es dann eigentlich erst Google Tag Manager, dann um Analytics besser nochmal zu konfigurieren, dann Analytics und dann danach so Usability Tools.
Genau, für das Verständnis, wenn es sich nicht aus den Zahlen ohnehin zeigt, irgendwie, dass XY gar nicht funktioniert oder so.
Also, okay, und Alternativen gibt es da wirklich nicht. Also ich habe bei mir zum Beispiel mal Tomo im Einsatz, ich bin aber auch kein großartiger Web-Tracker, also ehemals Pivik. Mhm. Ich sehe damit halt, wie viele Leute auf meinen Artikeln waren. Das reicht mir. Aber für eure Sachen, Alexander und Kai, ist das reicht das nicht.
Also ich bin letztes Jahr gezwungen worden von meinem Team. Die sagten, oh, wir haben eine Anfrage zum Thema Pivik, damals noch. Mach da mal ein Inhouse-Seminar. Da haben die es verkauft ohne, ja, der kann das, der Alexander, ne? Analytics ist wie Pivik und das war so ein wichtiges, großes Unternehmen für uns, dass ich sage, okay, ich mach das. Das war harte Kost. das war kein Spaß unbedingt, ne? Und Pivik ist halt ein Analytics in klein und es gibt eine einzige Sache, die tatsächlich Pivik wirklich besser kann, wenn man Zieltrichter einrichtet. Und das könnte man sogar bei Content machen, weil damit kann man bestimmte Anfolgen generieren. Ein Nutzer kam auf einen Inhalt, hat dann 25% runtergescrollt und war länger als, und solche Dinge kann man kombinieren. Aber ansonsten ist Pivik,
oh, cool.
Ja, und man kann das dann so sagen, muss das gemacht haben oder nicht. Das kann Analytics nicht. Das ist, glaube ich, die einzige Einschränkung, bis auf die Premium-Version, die kann das, die habe ich leider nicht. Aber vielleicht hört jemand von Google zu, bitte gerne an mich schicken.
Okay.
Ansonsten fällt mir das echt schwer, mit Pivik bzw. Matomo da in dem Bereich was signifikant machen zu können. Aber vielleicht noch so zwei, drei Gedanken dazu. Die Analytics ist einfach so ein bisschen State of the Art für das Thema quantitative Analysen. Was sie nie machen können, ist natürlich qualitative Analysen, was ihr so gesagt habt, Hotjar, Crazy Egg, was vielleicht so Tools werden. Wir versuchen das manchmal ein bisschen anders, haben es aber noch nicht im Content-Bereich gemacht, aber arbeiten wir manchmal, wenn wir Seiten überarbeiten mit so Tool-Anbietern. Ist es blöd, wenn ich jetzt einen sage oder ist es nicht doof?
Nö, kannst du gerne sagen.
Ja, die kommen, glaube ich, aus Berlin, freut euch jetzt.
Rapid User Test. Packen wir einen Affiliate-Link rein.
Ja, genau.
Da kriegen wir sofort Geld, wenn wir die nennen.
Also die heißen Rapid User Tests, da gibt es ja diverse Anbieter und da gehst du hin und sagst, pass auf, ich stelle hier jetzt mal, ich nenne es mal Kampagne ein. Ich möchte mal, dass 10 Leute eine Aufgabe lösen bei uns und zwar, du hast keine Ahnung von SEO, du recherchierst mal bei Google, guck dir die ersten 4 Artikel an und erzähl mal, was du damit anfangen kannst. Das ist neben so einer rein quantitativen Analyse, die man über Analytics macht, extrem interessant. Auch wenn immer der Vorbehalt kommt, ja, aber die interessieren sich ja vielleicht gar nicht für SEO. Trotzdem, die sind ja da wild gecastet worden. Trotzdem, wir haben für uns daraus so viele Erkenntnisse abgeleitet, weil wir dann mindestens im transaktionalen Bereich unsere Produktseiten optimiert haben und die auch mal mit Wettbewerbern angeguckt haben. Nämlich zu sagen, lest ihr mal den Artikel hier durch und hier durch. Und dann fangen die an, sowas zu erzählen und sagen, also das ist so kompliziert geschrieben, das versteht doch kein Mensch. Ne? Kann da jemand mal eine Zusammenfassung reingeben. Und deswegen, wenn ein Tool, dann sind das vielleicht echte Menschen, die man vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch mit einbezieht.
Genau, und wir haben Rapid User Test auch, glaube ich, schon mal genannt. Ich kann ja kurz noch mal erläutern, das Ganze wird auch auf Video aufgezeichnet. Man kann sich dann quasi den ganzen Abend lang diese Videos angucken, wie die Leute, das sind eigentlich Labortests, die vor allen Dingen verhältnismäßig kostengünstig dort. Oh, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber wir haben es tatsächlich auch schon genutzt. Weil die wichtig wirklich Usability-Leute und die sich darauf spezialisiert haben, machen ja eigentlich Labortests, wo sie wirklich Fokusgruppen einladen, im Labor, im eigenen dahinsetzen und dann sie befragen, während sie irgendwas tun.
Es gibt nur halt manchmal perfekte Lösungen und pragmatische Lösungen. Ne? Und da kannst du halt mal schnell so einen Test für 400-500 Euro machen. Haben wir ja selber getestet und kriegst halt Ergebnisse und kannst dann immer diskutieren und sagen, ja, ist das perfekt. Aber wenn du perfekt haben willst, dann gehst du mal in so einem Labortest wahrscheinlich mal schnell in 20.000, 30.000 Euro rein, wenn die echt gut gecastet sind.
Genau. Ne?
Und da muss man mal überlegen, so was ist die Upside, die man wirklich über so einen Test hat.
Genau. Und bei Rapid User Test liegen wir dann irgendwie beim paar hundert Euro teilweise nur.
Ja,
Das ist dann noch relativ erschwingbar für jeden eigentlich.
Ab wann lohnt sich so ein Tool? Ab 1000 Usern auf einer Seite? Oder
nein, das hat ja nichts mit den Usern auf der Seite zu tun. Die schicken, die casten Leute, die dann eine Nutzung deiner Seite simulieren mit einer bestimmten Aufgabenstellung, die du ihnen gibst. Und dann machen sie es halt live, werden dabei aufgezeichnet und dann wird halt geguckt, was sagen, wo hängen sie, dann kommentieren sie das, warum sie irgendwo nicht weiterkommen, etc.
Geil. Ja. Jetzt hab's auch nicht verstanden. Okay.
Und dann guckst du dir den ganzen Abend 10 Videos an, das kostet dich 4-5 Stunden
Zeit. Da musst du sehr viel Zeit einplanen, wenn du dir die ganzen Videos
reingucken. Gibt da eine tolle Funktion, Beschleunigung, mal 2. Ne? Das ist halt immer ganz gut.
Wenn man aber ehrlich ist, die großen Hürden und die großen Fehler findet man meistens innerhalb der ersten 3 schon. Also ob man sich da Probanden selber vor den Rechner setzt oder so einen Rapid-User-Test macht. Also im User-Centered Design wird es ja auch immer in vielen Iterationsphasen so am Nutzer getestet. Die großen Fehler findest du sehr schnell. Da musst du dir nicht hunderte von Nutzern angucken.
Okay, also da könnten jetzt auch wir mit unserer Textanalyse sagen, wir schicken da mit Rapid-User-Tests Leute drauf und die sagen uns dann...
Genau, denen gibst du eine Aufgabe, die machen die oder versuchen zumindest diese Aufgabe zu lösen und geben dabei quasi zu Protokoll, was ihnen gut gefällt, was ihnen schlecht gefällt und du kannst ihnen zuschauen, wie sie daran kläglich scheitern.
Okay, unser Tool ist ja für Texter, die haben ja keine Texter, die Rapid-User-Test-Leute, oder? Irgendwie prüfe deine Texter auf Verständnis, da werden ja keine Leute haben,
aber sie geben vor, dass sie Zielgruppen, du gibst eine Zielgruppe ja vor und sie geben halt vor, dass sie solche Leute dann auch in ihrem Pool haben.
Ja, okay. Damit steht und fällt halt jede Marktbefragung oder jeder qualitative Test, wenn du irgendwelche Probanden von der Straße nimmst. Deshalb, also Alexander hat vollkommen recht, es ist nicht perfekt, aber es muss auch nicht perfekt sein. Mhm. Also selbst wenn du 1000 Leute irgendwie befragen lässt, was statistisch signifikant wäre, hast du immer einen Datenteil.
Vielleicht gibt es nebenbei noch einen ganz anderen Aspekt, den erlebe ich oft, wenn du irgend so einen Workshop machst oder so, dann sitzen die Leute drin und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das bei meinen Vorgesetzten kommuniziere, dass ich die Seiten nicht so gut finde oder dass die Inhalte, dass die viel zu kompliziert geschrieben sind. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man sich selber aus einer Schusslinie nimmt und einfach mal so ein Video vorspielt und wenn die nicht ganz perfekt sind, ne? Aber so einen Impuls von außen gibt und damit ist man total in einer neutralen Position drin. Sagt, ist ja nicht von mir, wir haben es mal durchgetestet. Ja, das könnte man aber besser machen. Sag, ja gut, dann nehmen wir Budget in die Hand und machen es noch besser. Ne? Machen wir einen perfekten Test. Aber dann seid ihr vielleicht, also ich nehme das auch ganz gerne, um intern und extern mal so einen Impuls zu setzen, ohne dass ich den kommunizieren muss. Super.
Sehr guter Ansatz, ja.
Also ich muss da auch ehrlich gestehen, dass der größte Aha-Moment oder das größte Aha-Erlebnis in meiner gesamten Zeit jetzt an der FH war wirklich im Usability-Labor durch eine verspiegelte Scheibe Nutzern dabei zuzuschauen, wie sie Webseiten benutzen. Weil ich immer den Fehler gemacht habe, von mir auszugehen. Ja, ich finde das doch und ich komme damit klar. Ich meine, ihr kennt es ja von euch wahrscheinlich auch. Ihr benutzt das Internet so viel, ihr denkt über gewisse Dinge nicht mehr nach. Ihr kommt eigentlich mit jedem Scheißformular kommt ihr es hin, da zu konvertieren. Aber dann mal einen ganz normalen Menschen von der Straße dabei zuzugucken, wie der irgendwie verzweifelt das 17. Mal zurückklickt oder hoch und runter scrollt, weil er einfach den Button nicht findet, den ihr da platziert habt. Das macht einen ein wenig demütiger, was. Ja.
Wie steht das in Konkurrenz zu Hotjar? Also, das ist doch auch so ein Video.
Oder? Du musst unterscheiden. Bei Rapid User Test.
Da mache ich Videos von meinen
Usern. Bei Rapid User Test castest du die User und sie kriegen eine Aufgabe.
Genau.
Bei Hotjar sind es ja die Besucher, die auf deine Seite kommen, die nicht gecastet wurden. Das sind wirkliche echte Besucher deiner Seite, die nicht gecastet wurden. Und nimmst quasi deren Nutzerverhalten auf. Sie kommentieren nicht, ne? Bei den Rapid User Tests ist es wirklich so, dass die Leute kommentieren, oder gerade bei echten Labortests wird ja nochmal eine Tonspur draufgelegt. So hast du nur eine Videospur im Endeffekt.
Ja. Es sei denn, du bist so schlau wie der Alexander, der in seinem Blog eben eine sehr schöne und sehr charmante Variante gefunden hat, wie ich finde, die habe ich in meinem Vortrag auch mal erwähnt, den Nutzer direkt zu fragen am Ende von dem Artikel, wie zufrieden bist du? Und wenn du nicht so zufrieden bist, dann halt auch abzufragen, wie könnten wir den denn verbessern? Mhm. Und das ist halt auch ein mega, mega Hebel. Apple macht das auch ganz stark, weil du aus einer Befragung von wenigen Nutzern die einfach dir sagen, was du vielleicht verbessern könntest, echt teilweise ein ganz schönes Wissen oder Erkenntnis.
Und auch da muss man sagen, also wir haben da ein bisschen Erfahrung, seit 2-3 Jahren fragen wir die Nutzer, wie zufrieden seid ihr mit dem Artikel? Da heißt dann, war sehr hilfreich, weniger hilfreich. Ne? Wenn man solche Befragungen macht, entweder so, glaube ich, relativ simpel, wie Google das macht, ja, war hilfreich oder nein, war nicht hilfreich, oder 4er-Skalierung nehmen. Also keine 5er-Skalierung, weil Menschen tendieren gern in die Mitte. Ich nehme den mittelstarken Kaffee.
Da müssen sich entscheiden,
fand ich den eher hilfreich oder eher weniger hilfreich.
Es ist halt aber immer eine Frage, also wir fragen bei uns ja auch schon seit 1-2 Jahren, ob die hinsichtlich Customer Journey Einsatz im Marketing, fragen wir unsere Besucher auch. Da hatte ich mir die Kritik mal zu Recht meiner Meinung anhören müssen. Von Mario Fischer war es, glaube ich, dass da du nicht weißt, wen du da befragst, ist so eine Frage natürlich, ist es schwer, die Ergebnisse dann auch richtig zu interpretieren, ne? Weil du fragst natürlich anonymen Nutzer, du weißt nicht, aus welchem Kontext, du berücksichtigst nicht, aus welchem Kontext er auf die Seite gekommen ist und fragst allen die gleiche Frage, da wird wahrscheinlich jeder irgendwas anderes antworten, je nachdem, aus welchem Kontext er kommt.
Also ich kann jetzt so aus unserer Erfahrung sagen, weil das kann immer dann auch sein, da hast du jetzt recht und Mario hat da wahrscheinlich auch nicht ganz Unrecht damit, aber es ist doch ganz interessant, dass zum Beispiel Artikel, die wir regelmäßig updaten, da sagen die meisten Nutzer, ja, war total hilfreich. Und das ist jetzt vielleicht nicht keine totale Erkenntnis, aber wir merken, wir haben zum Beispiel so einen Artikel, der Social Media Algorithmus, und der wird halt leider noch oft gesucht. Das Blöde ist, der Artikel ist jetzt echt 4 Jahre alt und eigentlich würde ich den lieber gern runternehmen. Der wird noch relativ häufig gesucht und da kommt halt dann oft die Kritikpunkt, ja, war nicht hilfreich. Und wir können eigentlich so immer relativ schnell bei unseren Inhalten identifizieren, was echt dringend ansteht für eine Überarbeitung. Und ich brauche da auch keine 100 Feedback, so nach dem Motto, jetzt hat der 100. gesagt, der ist schlecht, der Artikel. Ich glaube, langsam sollte man ran, sondern ich glaube, da langen dir 3-4 schlechte Kritiken ohne eine positive und dann sagst du, irgendwas ist falsch. Ja. Okay. Es ist nie perfekt, aber
jetzt gibt's ja nicht nur.
Und wenn es nur die Erkenntnis ist, dass die falschen Leute anscheinend, die ich gar nicht erreichen will, auf diesem Artikel aufschlagen. Also mir ist das auch mal passiert, dass so ein hochspezialisierten Expertenartikel, der hat halt wirklich für ein sehr allgemeines Thema gerankt. Und da kamen halt Leute, die noch überhaupt keine Ahnung hatten in dem Thema. Und die für die war der ja auch gar nicht gemacht und gedacht, aber dann macht halt an einer anderen Stelle vielleicht auch funktionieren.
Jetzt mal bezogen auf, also es gibt, ihr sprecht jetzt viel von Artikeln, von sozusagen Infocontent. Das geht ja auch sicher bei einer Landingpage zum Beispiel. Wenn ich einen Landingpage-Content habe, also ein Video und drunter 2 Buttons zum Produkt und dann drunter noch Text, eine Tabelle, die das Produkt erklärt, so eine Landingpage halt. Ja. Da kann ich doch auch theoretisch die Nutzer fragen, weiß nicht, hast du Fragen oder so, weil oft verschwinden Leute doch, weil sie Fragen haben und die sind so im Kopf drin und die blockieren. Oder was hättet ihr da noch für Vorschläge für so Landingpage-Content, wo bei diesem Thema Feedback-Formular, Feedback sind?
Also ich finde, bei Feedback muss man natürlich generell aufpassen. Wenn du die Leute fragst, sagen sie meistens nicht ihre tatsächliche Meinung. Das hast du auch immer mit sozialer Gewünschtheit und so. Also das ist ein bisschen schwierig. Was man aber machen kann, ist natürlich so zum Beispiel ein Plugin irgendwie einbauen beim Exit-Intent. Da versuchen die meisten Leute ja, wenn man merkt, der geht mit der Maus hoch und er will die Seite vielleicht verlassen. Er will irgendwie Richtung Zurück-Button oder zur Adresszeile mit der Maus. Dann hauen die meisten ja nochmal irgendwie ein Newsletter rein oder irgendwie willst du jetzt nicht doch konvertieren oder sichert ihr jetzt einmalig noch 3 Minuten oder so. An der Stelle kann man halt auch den Nutzer ganz gut fragen, ja, du wolltest ja offensichtlich gerade gehen, warum? Ist dir alles klar oder wie könnte ich dir weiterhelfen? Du musst das Feedback, was dann dabei rüberkommt, natürlich auch immer, sage ich nochmal, bewerten, filtern und
nachfristig vielleicht
einordnen.
Aber wir reden da, wenn du von Landingpage-Content gehst, aus meiner Sicht eher, dann sind wir beim Thema Conversion-Rate-Optimierung. Ja. Das hat, finde ich, nichts mehr mit Content-Optimierung zu tun, weil dann geht es nur noch ganz viel um Psychologie, um den nächsten Klick und nicht einfach eine Information und ein
echtes vielleicht noch kurz zu der Feedback, also zu der Feedback-Kultur, weil du es gerade gesagt hast. Wir haben so eine Abfragekette. Wir fragen erstmal generell, nutzt ihr die Customer Journey für euer Marketing? Das ist die erste Frage. Und dann als zweite Frage kommt, seid ihr interessiert an einem Customer Journey Management Workshop? Und als dritte Frage kommt dann, wie wie viel Geld wärt ihr bereit für einen Customer Journey Management Workshop auszugeben? Dann gibt es 4 Auswahlmöglichkeiten. Und die Mehrzahl sagt, das nimmt natürlich die günstigste. Nur zum Thema ehrliches Feedback.
Thema, ja.
So, ne?
Ja. Ja, aber das kann man, also da könnt ihr mal bei uns den Christoph Röck, das ist ja mein Kompagnon, der hat unter anderem so in so Digitalthemen und Marktforschung promoviert, der quält mich dann auch immer und er macht dann so Conjoint-Analysen und das kann man, also so Preisfindung kann man ganz gut ansetzen, war ich auch total überrascht. Ich wollte noch eine Sache mit dem Feedback, ich sehe es ein bisschen anders, ich glaube, dass man jede Art von Content abfragen kann, auch transaktional, und da zitiere ich den Altmeister der Webanalyse, Avinash Kaushik, der ja so alle, die sich mit Google Analytics oder Webanalyse beschäftigen, kommen irgendwann oder stolpern über Avinash Kaushik. Und der hat, ich glaube, irgendwann 2008 einen Artikel geschrieben und der sagte, es gibt nur 3 Fragen, die ihr Nutzer fragen müsst, wenn die zu euch auf die Seite kommen. Frage Nummer 1 ist, was ist der Zweck deines Besuchs heute auf der Seite? Zweite Frage ist, konntest du die Aufgabe, die du dir gesetzt hast, bei uns erfüllen? Dritte Frage, falls nein, warum nicht? Und er sagt, das sind die 3 Fragen, die ihr auf der Webseite stellen müsst. Also nicht so, dass bei euch, was, Entschuldigung, ist es in Ordnung, wenn ich sage, ihr habt ja fast so salesmäßig vorqualifiziert. Bitte, wie viel Geld möchtest du ausgeben? Bitte hinterlass jetzt noch die Telefonnummer. Ja? Das ist, ja, genau. Ja, und Avinash, und deswegen glaube ich, dass diese 3 Fragen, und da hat er einen eigenen Blogartikel, den kann ich euch mal rübersenden, dann könnt ihr den in den Show Notes
gehen in die Show Notes rein.
Der ist ein uralt Artikel, also der ist echt irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt 50 Jahre alt, ne? Dabei ist er wahrscheinlich nur 5 Jahre alt, aber der sagt, dass
wenn
die
sein
3
Blog vom
Fragen,
Design immer noch so aussieht wie früher, dann sieht das aus wie vor 10 Jahren.
Der Occam's Razor Awesomeness. Genau, ne? Aber Avinash hat halt auch echt viele gute Sachen gesagt, fundamental sehr einfache Sachen. Ja. Und wir neigen ja oft gerade bei diesen ganzen Themen dazu, auch manchmal Dinge überzukomplizieren und zu verkomplizieren und 1000 Tools zu nehmen. Und manchmal ist es total simpel, diese Fragen zu stellen. Und vielleicht lernt man dann und sagt, ja, ich wollte hier verstehen, was SEO ist und konnte es nicht erfüllen, weil es mir viel zu viel Denglisch war.
Mit der Einschränkung, dass dem Nutzer das in diesem Moment bewusst ist. Erstes Problem. Es gibt ganz viele, gerade wenn es um Conversion-Optimierung geht, deshalb sage ich auch, Landingpages würde ich so nicht machen, weil da sind die Conversion-Hürden sind meistens unbewusste Dinge. Mir gefällt irgendwas nicht, ich habe irgendwie ein flaues Gefühl im Magen, irgendwie wirkt die Seite nicht vertrauenserweckend. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was hat dich davon abgehalten, das Ziel zu erreichen?
Dann rationalisierst du es.
Du rationalisierst es, du versuchst irgendein, wenn du überhaupt eine Antwort weißt, meistens kommt dann, keine Ahnung, und wir haben das ja wirklich im Labor gemacht, wo es um Landingpage-Optimierung geht, und die Leute sind sich darüber nicht bewusst, es sind ja eben genau die Themen, die in WebArts oder in der Konversionskraft so schön mit diesem ganzen limbischen Modell triggert, weil es wirklich unbewusste Dinge sind. Also das muss man sich schon bewusst sein, deshalb finde ich, man kann gewisse Dinge eben so auch nicht.
Aber ich glaube, andere Sachen sind dann schon bewusst. Also ich glaube, ihr habt beide recht. Weil ich glaube, auf so einer Landingpage...
Ja, ich möchte Alexander ja nicht widersprechen. Ja. Ich möchte es nur anmerken,
ja.
Dass man damit, wenn man die Leute befragt, auch nie die ganze Wahrheit sieht.
Ja. Das wollte ich nur sagen. Unbewusst ist ja auch alles. Es wird sicher oft auch die Antwort geben, ich habe keine Zeit. Aber das ist ja eine total unbewusste Aussage. Ich habe keine Zeit ist ja nur ein Glaubenssatz. Also natürlich habe ich Zeit, wenn es wichtig genug ist für mich. Ja. Klar.
Ja. Also das Ziel ist ja, wir werden nie den Nutzer hundertprozentig verstehen, aber wir können ja einiges tun, um uns vielleicht bis zu einem gewissen Punkt anzunähern.
Genau.
Und nebenbei, Kai, es ist mir nicht angenehm, wenn du mir widersprichst.
Wir wollen Diskussion, wir haben ja auch Diskussionen in so einer Sendung, wo wir auch anderer Meinung sind. Das ist immer definitiv gewollt, weil daraus entsteht, wenn es konstruktiv ist und nicht wie bei Facebook oft sich gegenseitig gebasht wird, aber das passiert immer. Ist unser.
Es soll ja auch niemals ein Widersprechen sein, es soll ja immer nur eine Ergänzung sein.
Es sind alles Meinungen.
Es sind nur Meinungen.
Ja. Ja. Ich darf ja noch meinen. Jetzt nochmal, bevor ich an Gideons Fragenblock quasi übergebe, wollte ich nochmal eine Frage stellen. Welche Fehler sollte man beim Content Measurement vermeiden? Ich will da so ein bisschen in die Richtung, dass Analytics ja nicht gleich, man muss sich ja gewissen Hürden in Messsystemen wie Google Analytics zum Beispiel da sind, muss man sich ja bewusst sein. Also welche Fehler sollte man beim Content Measurement vermeiden, zum Beispiel in puncto Google Analytics?
Ich glaube, die Frage geht wunderbar an Alexander, der kennt sich da richtig gut aus. Ich zitiere da ja auch immer nur seine Erkenntnisse.
Also, Analytics ist natürlich ein Riesenthema. Ich glaube, ich stelle immer gerne zwei Fragen erstmal und sage, wie wichtig sind für euch Daten erstmal? Ja, und dann kann man sagen, so auf einer Skala 0 bis 10 und dann gibt es dann Leute, die sagen, ja, eine 9. Also Daten sind für uns echt wichtig. Wir wissen so Data-Driven Marketing. Und sage ich, wenn ihr jetzt eure Daten ansieht und vielleicht mal ganz abgesehen vom Content, wie sehr vertraut ihr euren Daten? Und dann sagen viele 3 oder 4. Ne? Also man sieht eine relativ hohe Diskrepanz zwischen einerseits, wie wichtig sind Daten und wie sehr vertraue ich denen. Und ich glaube, wenn man Analytics erstmal per se gut und richtig auf die Beine stellt, haben wir immer ein paar Limitierungen. Ne? Cross-Device. Aber innerhalb dessen, was möglich ist, wenn es gut auf die Beine gestellt ist, können wir schon relativ viel rausarbeiten, mit allerdings so ein paar Einschränkungen. Der erste Fehler ist, glaube ich, zu denken, dass 1:38 durchschnittliche Sitzungsdauer bedeutet, dass Nutzer 1:38 lang die Artikel gelesen haben. Das kann nämlich sehr frustrierend sein,
ja.
Weil das ist einfach in der Definition, wie Abschwungrate und Sitzungsdauer gemessen werden, einfach falsch. Man kann daraus ableiten, dass Nutzer, zum Beispiel wenn so eine Zahl in Analytics steht, mindestens 1:38 gelesen haben. Aber ich habe diese Herausforderung in Analytics, dass ich habe einen Artikel und ein Nutzer 1 kommt auf die Seite, liest sich diesen Artikel durch, nach 18 Minuten verlässt er uns die Seite und ist total zufrieden vielleicht. Und Analytics würde sagen, 100% Abschwungrate, 0 Sekunden, 0 Minuten Sitzungsdauer. Jetzt kommt ein zweiter Nutzer, total anderer, liest diesen Artikel, liest die Headline, sagt, ach, das ist so ein Quatsch, habe ich schon lange nicht mehr gelesen, verlässt uns nach 19 Sekunden. Analytics sagt 100% Abschwungrate, 0 Minuten Sitzungsdauer. Das heißt, per se sind die Metriken interessant, man muss nur wissen, wie die zustande kommen. Ne? Und das ist, glaube ich, so das Erste. Das Zweite ist, neben dem Verständnis der Daten, ist, glaube ich, essentiell, dass man die Daten auch oder Analytics richtig integriert und implementiert hat. Und zum Beispiel, es gibt so Klassiker, wir haben zweifach den Analytics-Tracking-Code drauf und schon habt ihr kaputte Daten. Oder irgendjemand kommt auf die Idee und sagt, ach, ich habe da sowas gesehen, mit Scrolltiefe kann man messen. Und dann implementiert man die falsch, diese Scrolltiefe über den Google Tag Manager, was ja der Kai gesagt hat. Und plötzlich sieht man, dass die Abschwungrate von 60% auf 15 runterkracht. Aber nicht, weil plötzlich die Nutzer eure Artikel lieben und sagen, das ist ja toll, sondern weil man im Google Tag Manager das falsch konfiguriert hat, weil man das nämlich so angelegt hat, dass, nehmen wir mal an, der Nutzer nach 25% Scrollen reduziert das die Abschwungrate. Ja. Also das heißt, die Definition kennen, zu wissen, was man implementiert hat und ob man das auch richtig implementiert hat, ist eigentlich die Voraussetzung, um dann vielleicht im nächsten Schritt vielleicht auch tatsächlich solche Fehler zu vermeiden, sei es in der Interpretation oder in der Konfiguration.
Ja. Schön, was du gesagt hast. 1:38 heißt nicht, dass der genau die Zeit drauf ist. Ich habe gerade mit einem Auge bei mir ins Matomo geschaut und unser Tool hat heute jemand aus der Schweiz 7 Stunden lang am Stück benutzt, laut Matomo.
Ja.
Der ist nicht mal aufs Klo gegangen.
Ja. Okay, aber bei Matomo ist auch nach 30 Minuten Inaktivität wird eine neue Sitzung protokolliert. Das heißt, da müsstet ihr eigentlich meiner Meinung nach auch irgendwie 25 Seiten in dieser Sitzung gehabt haben. Also der muss sich durch.
Oder der hat die Maus die ganze Zeit geschubst.
Nee, das Tool ist...
Oder hat das alle 5 Sekunden ein Event geschickt.
Also der sagt mir, um 11.53 Uhr kam er rein. Um 12.10 Uhr ist die nächste Sitzung, sozusagen der nächste Abschnitt, sehe ich hier. Dann 12.27 Uhr, 12.44 Uhr. Keine Ahnung, wie der diese Cuts macht. Ja. Aber normalerweise ist es, wenn er halt die Seite wechselt.
Ja.
Aber ich stelle mir das so vor, dass Matomo da irgendwie einen Break macht und dann neu aufzeichnet.
Ja, da müsste man mal sich jetzt das mal angucken. Ich will nur ganz kurz sagen, wie wir tatsächlich ein bisschen damit umgehen mit diesem Thema Content Measurement und jetzt wenn wir es jetzt mal davon ausgehen, dass wir es richtig machen, dann haben wir für uns ein Konzept implementiert, das nennen wir Qualified Visits. Oder Q-Visits, dann klingt's noch irgendwie hotter. Qualified Visits, und zwar unterscheiden wir erstmal zwischen Visits, also Sitzungen, und qualifizierten Sitzungen. Und wir haben das schon ein bisschen aufwendig, nicht mega aufwendig, aber wir haben so implementiert, dass wir sagten, naja, eine qualifizierte Sitzung erster Art ist jemand, der wenigstens 75 Sekunden mal bei uns verbracht hat. Und dann nehmen wir eine Analytics-Funktion, die heißt, ich sende nach 75 Sekunden ein Event und sage, entweder der Nutzer hat den mitbekommen, den Event, oder eben nicht. Ja? Auch nicht immer perfekt, gibt's auch ganz viele Diskussionen, ja, wenn der aber zwischenzeitlich weggeht und was anders macht. Aber damit können wir tatsächlich ein bisschen besser Erfolg messen, weil diese Unterscheidung zwischen liest 18 Minuten oder liest 18 Sekunden, die könnten wir in den Griff kriegen und sagen, guck mal, der erste, das war ein echter Abspringer, der hat sich wirklich nicht interessiert. Der zweite war ein echter Leser, der hat sich vielleicht interessiert. Ne? Und damit sind wir ganz gut in der Lage, tatsächlich auch so ein bisschen Artikel fachlicher zu beurteilen und sagen, ah, guck mal, das ist einer, der zieht die Nutzer auch ein bisschen rein. Wir nennen das, wie gesagt, dann, wir messen dann, wie viel Anzahl oder Prozentanzahl wir qualifizierte Sitzungen aus so einem Artikel rausziehen.
Wir haben jetzt über Landingpages geredet, über Blogartikel. Welche Inhalte lassen sich überhaupt auf Erfolg prüfen? Also vergessen wir vielleicht irgendwas oder vergessen Kunden oft Dinge, Ecken in ihren Websites, wo sie noch viel mehr über ihre User erfahren könnten? Was ist da eigentlich möglich? Alexander.
Also ich glaube, man muss immer erstmal separieren, man produziert ja so Inhalte abseits der eigenen Seite und auf der eigenen Seite. Ne? Also zum Beispiel könnten wir YouTube-Videos produzieren und damit hast du schon gewisse Probleme in der Detailanalyse. Natürlich kriegst du viele Daten über YouTube Analytics und siehst da natürlich, wie wann die abbrechen und wie viele Seitenaufrufe beziehungsweise wie lang die Dauer war und welche Inhalte auch tatsächlich zu von mir aus Abonnements geführt haben. Das kriegst du auch wahnsinnig schwer mit anderen Daten zusammen. Deswegen würde ich immer so eine externe Welt von der internen Welt, was auf der Seite passiert, unterscheiden. Und da glaube ich, sind wir über so diese ganzen Tools, die wir besprochen haben, eigentlich ganz gut, diese Inhalte zu messen. Ich überlege gerade, ob es so Inhalte gibt, wo wir wirklich sagen, ah, die sind schwer zu messen. Das ist vielleicht das Impressum und sagen, wie erfolgreich läuft unser Impressum. aber ich glaube so, wenn du diese grundsätzliche Entscheidung triffst und sagst, wir haben informationale und transaktionale Inhalte auf unserer Seite, dann glaube ich, kann man sich die ganz gut mit verschiedenen Kennzahlen erschließen in Analytics.
Also da will ich vielleicht noch was, wie wir es machen, also zumindest auf meiner Website. Wir geben über den Tag Manager oder über den Data Layer für verschiedene Seitentypen, geben wir diese Informationen mit, in welcher Customer Journey Phase sich dieser Inhalt befindet und übergeben das dann an Analytics und dann kann man danach halt den Content auseinandersegmentieren und dann auch verschiedene, okay, ja, dementsprechend nach verschiedenen Kennzahlen bemessen.
Okay. Habt ihr für unsere Hörer ein paar Tipps, die ihr jetzt aus eurer Erfahrung mit dem Thema Content Measurement ableiten kann, für die Produktion? Also was sind so Sachen, die ihr, ich meine, ich habe zum Beispiel eine journalistische Ausbildung. Was könntet, wenn ihr jetzt einen Kurs für Texter geben würdet, was würdet ihr den Leuten mit auf den Weg geben wollen, wie sie Content, immer mal jetzt nur Text oder gerne auch Videos, wie man produziert, so aktuell, so wie sich die Nutzer im Moment verhalten. Kann man da irgendwas Allgemeines sagen oder ist das aber zu speziell?
Soll ich was sagen oder willst du Kai?
Ja,
also ich leg mal los.
Ich will euch beide.
Also danach kann ja der Kai noch mal was dazu sagen. Ich muss immer zugeben, ich bin ein bisschen SEO-zentriert und ich, wenn wir selber Texte machen, dann sind wir nicht so, dass wir Texte verwenden, die vielleicht auch sehr stark polarisieren. Das, glaube ich, ist immer etwas, was gut in sozialen Medien funktioniert, wenn man anfängt zu polarisieren, bestimmte Standpunkte einzunehmen und so zu schreiben, SEO ist tot und Social Media ist tot. Apple versus Microsoft, ne? Die Zuspitzung. Wenn man jetzt aber abseits mal der Zuspitzung sich das überlegt, dann und wirklich so ein bisschen SEO-zentrierter, dann ist eigentlich mein wichtigstes Tool, um auch ein bisschen zu verstehen, was die Nutzer wollen, ist, ich gucke mir Google und die Suchergebnisseite an. Sprich, ich nehme so einen Artikel wie Google Analytics DSGVO, das soll ja letztes Jahr so ein großes Thema gewesen sein, recherchiere das mal bei Google und guck mir mal einerseits an, was schlägt Google in den vertikalen Suchen vor? Und jetzt steht dann zum Beispiel neben der generellen Suche, Google News würden die auch hier sehen oder Video. Und da weiß ich üblicherweise für die Content-Produktion, wenn Google News da oben steht in den vertikalen Suchen, dann hat wahrscheinlich der Nutzer ein hohes Interesse an Aktualität. Das heißt, für uns in der Content-Produktion, wir müssen gucken, wie wir permanent diesen Artikel aktuell halten. Sind Videos sehr stark drin, dann müssen wir eben vielleicht auch Videos integrieren. Sind Bilder drin, sagen wir, müssen wir vielleicht Infografiken. Das heißt, wir versuchen auf Basis der Google-Suchergebnisseite, die ja die perfekte Erfahrung für die Nutzer darstellen wollen, mal zu erkennen, was eigentlich Formate sind, die sinnvoll sind für Inhalte.
Und die Intention erkennst du natürlich auch. Ne? Also was wird da eigentlich angezeigt?
Genau. Ne?
Also was für Antworten liefert Google denn da abseits von den Formaten? Also wie wird das Thema da, welche Überschriften gibt es?
Genau, und ich glaube, da ist sogar noch da macht der Kai noch viel mehr so SERPs analysieren, also die Suchergebnisseiten analysieren und daraus zu lernen, über den Umweg Google, was wir vielleicht für nutzersinnvolle Inhalte produzieren sollten.
Cool. Kai, was hast du für Learnings für so produzierende Menschen? Und Leute, die produzieren.
Also ich kann dem Alexander da nur beipflichten. Also wenn er sich schon als SEO-zentriert bezeichnet, was bin ich dann erst? Ich komme halt komplett aus der SEO-Ecke. Das heißt, die SERPs anschauen, da gebe ich ihm hundertprozentig recht. Wobei, ich muss feststellen, Google hat auch nicht immer recht. Also Google weiß auch nicht immer, was das Beste für den Nutzer ist. Also manchmal kann auch genau das machen, was noch nicht auf den Top Ten drauf ist, vielleicht auch das Richtige sein, um vielleicht da auch zu erscheinen. Aber was ich jetzt jedem Texter mitgeben möchte, der noch nicht aus der SEO-Welt kommt, eignet euch die Fähigkeiten einer Keyword Research an und auch sowas wie W-Fragen-Tools. Also das könnt ihr ganz einfach mal ausprobieren, geht auf Google und schaut euch nicht die Suchergebnisseite an, sondern tippt einfach den Begriff ein und schaut euch die Autovervollständigung an. Dann seht ihr sehr schön, was suchen denn Menschen häufig genug, dass es dort vorgeschlagen wird und hinter im Longtail sozusagen nach eurem Begriff noch an Kombinationen. Und dann kann man mit diesem Suchfeld auch ein bisschen coole Sachen machen. Man kann da ein Sternchen einfügen für ein Platzhalterwort. Man kann sogar mit einem Sternchen vor dem Wort Kombinationen finden, die dem Wort enden. Man kann da W-Fragen, wer wie was mit einfügen. Da gibt es auch Tools dafür. Aber damit könnt ihr direkt in die Köpfe der Interessenten, Konsumenten gucken und auch schauen, was interessiert sie, wie suchen sie. Das ist Marktforschung at its best. Also das kann ich nur jedem Texter empfehlen, da sich richtig fit zu machen. Natürlich kann ich später messen und den Nutzer befragen und den Inhalt verbessern. Aber mit diesen Tools kann ich im Vorhinein schon mal versuchen, möglichst an die 100% ranzukommen.
Was würdet ihr, vielleicht wieder in der Reihenfolge, Alexander und dann Kai, was würdet ihr sagen, wie anders informieren sich Nutzer als noch vor ein paar Jahren? Gibt es da eine Veränderung? Ich stelle nämlich bei mir selbst eine Veränderung fest. Ich bin zunehmend immer genervter von 90% der Google-Suchergebnisse. Wenn ich zum Beispiel für Tipps Hundeerziehung suche und dann kriege ich irgendwie 1000 Anzeigen, 1000 Ergebnisse für das Thema Hundeerziehung und in 90% der Artikel sagt mir der Autor erstmal, warum Hundeerziehung wichtig ist. Und da könnte ich ausrasten, wenn ich das dann lese. Und mir hat es auch eine Freundin letztens gesagt, Gidon, du machst doch da was mit Google. Warum musste ich denn immer bei allen Artikeln so weit runterscrollen, bis ich was finde? Und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein, aber es gibt nichts Besseres. Also, okay, aber das ist so mein Nutzerverhalten. Ich drehe da durch und das von meiner Freundin da. Ich muss bei jedem Artikel runterscrollen. Gibt es was ihr da den Leuten auf den Weg geben wollt, wie sie ihre Inhalte produzieren? Also Schnelligkeit, bin ich da der Einzige?
Oder? Naja, ich glaube, wenn man sich so über, das ist allgemein eigentlich, ob man Inhalte für eine Präsentation oder auch für einen Blogbeitrag strukturiert, da gibt es zum Beispiel so ein Modell, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das heißt Format, also geschrieben nach 4 und MAT. Und da geht es darum, wie man Menschen überzeugt. Und vielleicht haben die alle diesen Artikel gelesen, weil die Unterscheidung bei diesem Format-Modell heißt, dass ihr immer, wenn ihr irgendeinen Inhalt kommuniziert, dann habt ihr 4 Typen, die ihr ansprechen müsst. Und zwar den Warum-Typ, den Was-Typ, den Wie-Typ und das Was-wäre-wenn-Typ. Und der Warum-Typ möchte erstmal wissen, warum ist dieses Thema relevant für mich? Und vielleicht haben die alle diesen Artikel gelesen und deswegen sagen die alle, warum ist Hundeerziehung relevant? Ne? Während du wahrscheinlich sagst, bitte gib mir doch mal jetzt endlich, wie ich das mache, dass du das Stöckchen holst. Ne? Ich krieg's nämlich selbst das nicht hin. Ne? ich glaube, ich würde mich immer diesem Thema nähern. Ich glaube schon, dass sich Dinge verändern, nämlich, ist vielleicht nicht überraschend, das Thema Handy. Aber da kann man auch mal, wenn man auch eine Suchabfrage macht auf dem Desktop und auf dem Handy, dann merkt man, dass Google hier präferiert sehr, sehr viele Videos darstellt. Und ich glaube, es gibt sogar Aufgabenstellungen, wo du noch so einen langen Text haben kannst, aber du musst es dann vielleicht zeigen, wie du deinen Hund erziehst, nämlich nicht, oh, das habe ich, glaube, wir haben selber einen Hund und ich glaube, einen Fehler darfst du nicht machen, du darfst irgendwie nicht, wenn du Stöckchen wirfst, darfst du nicht den Hund losschicken sofort. Irgendwie, da gab's was. Ja, also wäre besser, vielleicht ein Video zu produzieren und sagen, guck, so machst du das. Ja, und nicht irgendwie 200 Seiten Text. Das kommt aber, glaube ich, aus so einem falschen SEO-Denken raus. Damit du oben stehst, musst du echt ganz viel Text draufschreiben, auch wenn der total unnütz und überflüssig ist. Und das ist halt Optimierung 2010. Und das hält sich halt natürlich wie noch mal was. Ne? Setz ganz viel Text rein. Aber eigentlich, ich glaube, wenn es ein großes Thema gibt, dann ist es Aufgabenerfüllung. Das will Google darstellen. Und dafür bauen die ihre Algorithmen, um das vielleicht auch direkt oder indirekt überprüfen zu können, ob du vielleicht als Olaf sagst, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Und wenn dein Nutzer die Aufgabe am besten erfüllt, indem er ein Video sich anguckt, dann mach ein Video. Und ich glaube, das ist auch für Sie der beste Ratschlag.
Du hast es, ihr habt es ja selber vorhin schon angesprochen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden es war, dass ihr gesagt habt, guck dir die SERPs an und die sagen dir, was jemand will, ob was für ein Medienformat er haben will. Will er einen Text eher haben oder will er Videos, Bilder etc. haben?
Mhm. Ja, okay. Die Zeit ist ja ein bisschen knapp. Ich würde gerne noch an den Kai übergeben, weil Alexander muss in 3 Minuten zum Flughafen, habe ich gesehen. Mhm. Kai, du hast dich für seine Vorlage bedankt, oder?
Ja, ich kann ihm da nur beipflichten. Also dieses Thema falsches SEO und Aufgabenerfüllung ist viel wichtiger. Ich kann auch diese holistischen Landingpages irgendwie nichts abgewöhnen oder abgewinnen, wo du dem Kunden irgendwie alles oder versuchst, alles abzudecken. Aber der was Spezielles sucht, wird wahnsinnig, weil er es nicht mehr konsumieren kann. Da bin ich kein Fan davon. Und leider, Mai, es ist halt momentan so, dass sowas algorithmisch durchaus honoriert wird. Deshalb ist es auch teilweise noch SEO-Usus. Aber ich glaube, Gidon, du gehst da auch wieder von dir als Nutzer aus. Also ich glaube, Google kann immer nur auf den Durchschnitt optimieren. Und wenn du jetzt als, sage ich mal, als Experte schon irgendwas googelst, erwartest du völlig andere Suchergebnisse, als wenn ein Nutzer, der zum ersten Mal von diesem Begriff überhaupt gehört hat, der will vielleicht das auch erstmal alles wissen. Und das ist das Problem. Google muss eine SERP bauen, die für, sage ich mal, 90% der meisten Menschen gut funktioniert. Google wird niemals die beste Suche für den Spezialisten oder in einer Nische sein, sondern immer nur die beste für den Durchschnitt.
Vielleicht einfach als tolle Fazit. Als kleine Krücke einfach nutzt Sprungmarken, weil dann kannst du in dem Moment kann jeder dahin springen, wo er sich für interessiert. Mhm. Und das wird auch von Google, honoriert, indem du die Zeitlinks bekommst.
Okay. Kai, Alexander, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Spannende Sendung. Wir sind am Ende angelangt. Alexander, dann kriegst du dein Flugzeug jetzt noch.
Gell? Ich hoffe, ich werde von meiner Familie geschimpft, weil ich sitze in Berlin und ich muss auch nebenbei morgen in München sein. Es ist total alternativlos. Ansonsten, falls jemand zuhört, ich stehe dann irgendwo auf der Autobahn und versuche dann per Anhalter nach München zu kommen.
ganz guten Flug, Alexander. Ich drücke dir die Daumen, dass du nicht Kleinhalter fahren musst.
Vielleicht komme ich in Würzburg vorbei.
Von mir aus auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Alexander Holl und Kai Spries aus Bach. Wir sehen uns auf irgendwelchen Konferenzen, die ihr mitveranstaltet oder wo ihr Speaker seid, wo ihr Gäste seid. Noch ein Hinweis auf unsere Spotify, iTunes, bewertet uns, unsere Facebook-Gruppe Content Kompass. Und ich glaube, wir sind raus.
Alles klar.
Ciao. Danke, hat Spaß gemacht. Ciao.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Macht's gut.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.